50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Moin zusammen.
Hallo zusammen. Wir melden uns diesmal zurück mit einer neuen Special-Folge. Yes. Gibt's auch nicht alle Tage, in der letzten Zeit zwar öfter, aber nicht zu oft. Heute haben wir wieder Besuch bei uns.
Wer sitzt denn da?
Hier sitzt der Philipp vom Whiskyfass. Freue mich, hier sein zu dürfen.
Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir haben ja im Vorfeld telefoniert, ob man mal irgendwann in Zukunft gemeinsam was macht. Ja, und jetzt ist aus irgendwann sehr schnell geworden.
Ja, hat sich spontan so ergeben.
Ja, voll geil. Das sind immer die besten Sachen, wenn sie spontan passieren. Ja.
Wie du es gerade schon gesagt hast, ihr habt telefoniert, ihr habt geschrieben. Ich weiß noch gar nicht so viel und deswegen habe ich wahnsinnig großes Interesse daran, jetzt ein bisschen was zu erfahren, was es eigentlich damit auf sich hat. Philipp, du bist von whiskyfass.de.
Richtig.
Whiskyfass.de ist uns natürlich ein Begriff, aber welche Rolle spielst du denn bei Whiskyfass.de?
Ja, ich bin da der E-Commerce-Manager für Spirituosen. Also Whiskyfass.de ist tatsächlich quasi eine Tochter von einem großen Lebensmittelunternehmen. Wir sind einer der größten Importeure für Zuckerersatzstoffe eigentlich. Und daraus ging dann ursprünglich eine Marke, nennt sich Foodsetter, hervor. Und einer der Chefs war auch ein großer Whisky-Fan und hat halt gesagt, wir können ja auch mal auf foodsetter.de versuchen, Whisky anzubieten. Ja. Und das war auch zum Zeitpunkt genau richtig, weil viele Menschen zu Hause gesessen haben. Und dann ist das komplett explodiert. War viel, viel größer als die ganzen Feinkostlebensmittel, die wir angeboten hatten. Und dann daraus ist natürlich dann die Idee entstanden, auch eine eigene Webseite zu machen, daneben Whiskyfass. Und das schlug ein wie eine Bombe. Also es war ein Riesenprojekt, was damals umgesetzt wurde, auch sehr schnell umgesetzt wurde. Also wir reden hier über 2 Monate. Genau, das ist total explodiert, ist total in die Größe geschossen. Aus meinem Angebot von knapp 50 Whiskys sind das jetzt mittlerweile über 2700.
Was?
Aktive Whiskys, ja, die man jetzt bei uns kaufen kann.
Krass.
Und das halt innerhalb von noch nicht mal ganz 4 Jahren bis jetzt. Das ist eine riesen Geschichte.
Respekt. Ja. Also das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass das schon so eine Masse angenommen hat.
Da brauchst du erstmal ein bisschen Platz, um das Ganze unterzubringen. Ja?
Das ist, wie gesagt, der Vorteil, dass man halt Teil einer größeren Firmengruppe ist, beziehungsweise den großen Lieferanten von verschiedenen Märkten.
Ja.
Und dann hat man halt dann auch den Lagerraum. Anfangs war es nicht vorgesehen, dass wir so viel Lagerraum brauchen. Es ist so, wir streiten uns auch mit anderen Firmenbereichen um jeden Zentimeter.
Oh, krass.
Weil man halt auch, wie gesagt, mittlerweile ganz gut an die Waren rankommt. Und dann auch in entsprechenden Mengen, weil wir müssen auch diese Mengen jetzt mittlerweile einlagern.
Ja.
Das ist schon sehr spannend,
ja, dass
man dann auch so eine riesen Produktpalette anbieten kann.
Wo befindet ihr euch regional?
Wir sind in der Nähe von Bremen, in Olten. Also Olten wird niemandem was sagen, aber in der Nähe von Bremen, da kommen dann immer schon die Hörer auf.
Ja.
Das ist so ungefähr 20 Minuten mit dem Auto nach Bremen. 20 Minuten, wenn kein Verkehr ist, aber da ist immer Stau. Ja, tatsächlich haben wir auch sehr viel Glück, weil viele Lieferanten da auch in der Nähe sind.
Ja.
Also, dass dann die Logistik immer gut reibungslos ablaufen kann, von Lieferanten zu uns und dann von uns zum Kunden. Das ist aber auch eine andere Geschichte. wir haben da ein bisschen Glück gehabt.
Ja, und guck mal, wie nett wir sind. Wir helfen dir jetzt heute dabei, den Lagerbestand zumindest in Samplegröße so ein bisschen auszudünnen.
Ja, wir wollen ja allen nur gut.
Ja,
jetzt als großer Whisky-Enthusiast frage ich mich natürlich direkt, wenn du Bock auf Whisky hast, bei einem Whisky-Versandhaus zu arbeiten, ist natürlich ultra geil. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn dazu, Mitglied eines Teams in einem Whisky-Versand zu werden?
Ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich vorher mit Whisky nicht so viel zu tun hatte. Ich habe hier in der Region gewohnt, wo ihr jetzt hier wohnt, in Köln, beziehungsweise Düsseldorf habe ich gewohnt.
Ah.
Und habe da in der E-Zigarettenbranche gearbeitet. Und da war es dann halt so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich komme hier nicht weiter und habe nach was Neuem gesucht und bin dann über diesen Job da oben gestoßen, also in Norddeutschland.
Ja.
Ja, habe mich da beworben. 3 Tage später habe ich einen Vertrag unterschrieben.
Ah, wie krass.
Das ging wirklich super schnell. Ich habe das sehr willkommen geheißen. Ja, so bin ich dann tatsächlich in den Whisky-Bereich gekommen. Ich habe mich auch sofort angefangen, mich da weiterzubilden, habe viel gelesen, viele Videos geguckt und auch meine ersten Whiskys probiert und war auch tatsächlich sofort Feuer und Flamme, weil es natürlich ein Genussmittel ist und Genuss macht immer Spaß. Und ich glaube, innerhalb von 2 Wochen habe ich mir eine riesige Sammlung aufgebaut, was halt auch von dem Arbeitgeber sehr begrüßt wurde und jetzt immer sehr unterstützt wurde, das muss man auch dazu sagen. Ja, und ich habe mittlerweile so viele verschiedene Whiskys durchprobiert. Ich müsste bei aktuell irgendwie über 800 verschiedene Whiskys sein, die ich probiert habe in so wenigen Jahren.
Ja.
Und auch eine eigene Sammlung aufgebaut. Ich habe es vorhin schon mal angemerkt, es sind mittlerweile über 170 Flaschen.
Respekt.
Sind auch leider alle angebrochen. Es ist anders als bei dir, dass du nur viele verschlossene Flaschen hast und die dementsprechend noch halten. Bei mir sind sie halt angebrochen. Was auch ein bisschen schade ist, aber gut, das ist nun mal so, wenn man es probieren möchte. Ja, so bin ich da reingekommen und es macht mir bis heute sehr viel Spaß, weil es auch ein sehr facettenreicher Job ist. Also es ist ein Markt, der immer im Wandel ist, da kommt immer was Neues und deswegen bleibt das auch immer sehr spannend und wird nicht langweilig.
Cool, sehr, sehr cool hört sich das an.
Wirklich stark, ja.
Kriegt man gleich Lust, ne?
Irgendwie habe ich auch direkt Bock. Also irgendwie habe ich das Verlangen, auf diesen tollen Vertrag nach 3 Tagen anzustoßen. Auch wenn es schon ein paar Jahre zurückliegt.
Ja. Du warst so gut und hast bei deinem Besuch ein paar ausgewählte Dinge mitgebracht. Wir sehen das jetzt vor uns. Es werden einige kommen im Laufe der Folge. Womit wollen wir denn heute anfangen, uns dem anzunähern?
Mein Lieblingswhisky.
Mit deinem Lieblingswhisky. Okay, das ist natürlich ein perfekter Einstieg. Ja, wir haben so ein bisschen gebrainstormt am Anfang. Was machen wir für ein Motto? Komme ich mit meinem Ring schon an das Glas? Also das war noch kein Prosten, also keine Sorge, wir verletzen unsere Reihenfolge nicht. Wir haben überlegt, was können wir so machen? Und wir hatten ein paar Themen und im Endeffekt waren wir doch relativ schnell bei dem Thema jüngere, neue, dynamische Destillerien aus Schottland.
Ja.
Und das hat dann ein bisschen in meinem Kopf gearbeitet und ich dachte mir, boah, eigentlich ist das eine geile Idee, mal nicht sich auf eine Destillerie einzuschießen und dann volle Suppe, 4 Whiskys, eine Destillerie, sondern einfach mal ganz viele, ganz kleine. Weil im Zweifel haben die ja noch gar keine Core-Range, die mehr als 2 Whiskys übertrifft. Ja. Und so können wir uns jetzt mal so ein bisschen an die jungen Wilden wagen. Und witzig ist natürlich, dass einer von diesen jungen Wilden auch dein persönlicher Lieblingswhisky ist.
Ja, Glasgow 1770, The Original.
Ja.
Eine der ersten Abfüllungen probiert gehabt, als sie gerade rausgekommen sind. Und ich war direkt Feuer und Flamme. Weil ich sag das immer so ein bisschen pauschal, ist es, als würde man Apfelsaft trinken. Total fruchtig, total lecker. Und tatsächlich gar nicht so scharf, wie man es von jungen Wilden erraten würde.
Ja.
Im Gegenteil.
Hast du vollkommen recht.
46% ist das Abfüllvolumen, habe ich gesehen. Es ist sehr ansprechend, weil wir sagen ja auch immer so, ab 46% geht es eigentlich richtig los, dann wird es interessant. Ne? Ja. Also die 40% Abfüllung ist okay, muss es aber auch haben, weniger darf es ja nicht sein. Und das ist oft das Massenprodukt, was dann mit 40% abgefüllt wird, was sehr reichlich runterverdünnt ist. Aber so ab 46% merkst du ein bisschen was, aufwärts gerne. Mhm. Und der hat jetzt genau diese 46%, eine schöne Trinkstärke. Wir haben heute alles an Whiskys, die ich persönlich noch nie getrunken habe.
Yep.
Sehr interessant, wobei doch, warte, haben wir den 1770er nicht schon mal gehabt?
Ich habe ihn schon ein paar Mal getrunken.
Doch, ne? Den durften wir auch, den habe ich glaube ich auch schon mal getrunken.
Ja.
Jetzt haben wir ein schönes Sample hier unverschlossen.
Ja.
Freuen wir uns jetzt drauf.
Definitiv. Also um dich ein bisschen abzuholen, Philipp, wir haben bei uns immer so eine relativ strikte Aufteilung. Mhm. Ich bin der Aufreißer, Steve ist der Eingießer. Okay. Das heißt, ich nehme die Flaschen, die Samples dann immer an mich und mache sie auf und er ist dann der...
Perfektes Team, du reißt auf, ich füll ab.
Ja.
ich als Gast darf am Anfang nur da sitzen. Das finde ich gut.
Na klar, du wirst hofiert hier.
Das sind halt die kleinen Fläschchen, ne? Da ist kein Korken drauf.
Ja, leider kein Plop. Da bin ich Stärkeres von dir gewohnt, mein Lieber. Nein, Quatsch, ich kenne ihn ja auch schon sehr gut. Ich habe ihn schon öfter getrunken.
So, schau an.
Was sagst du zur Farbe, Philipp?
Das ist ein wunderschöner Goldton. Spricht halt auch für die Fassreifung, dass er halt aus dem Weißeichenfass bzw. Bourbon Barrel kommt.
Ja.
Da hast du nicht so diese Rottöne dabei, sondern halt so ein richtig schönes Gold.
Soweit ich weiß, bei 46% keine Kühlfiltrierung.
Der ist eine Kühlfiltrierung.
Und soweit ich weiß, ist der auch nicht gefärbt.
Nein. Das ist ja auch das Schöne an diesen Jungdistillerien. Die haben meistens gar nicht das Geld dafür, um den zu filtrieren oder zu färben. Und das spricht aber auch ganz klar dafür.
Man muss dazu sagen, Kühlfiltration haben wir in einer älteren Folge schon etwas deutlicher erklärt, was es ist, wie es funktioniert, warum man das macht und was es bringt. Wie du schon richtig sagst, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, diese Apparatur, etwas kühl zu filtrieren, die ist nicht nur äußerst energieaufwendig, die kostet in der Anschaffung einfach auch eine Stange Geld.
Ja, na klar. Ja.
Ich muss ein Produkt extrem weit runterkühlen und dann filtrieren. Das mache ich nicht mit einer kleinen Apparatur. Das ist schon eine ordentliche Maschinerie und die kostet Geld. Das ist völlig richtig und das darf man dabei nicht vergessen.
Wir sind ja regional gelegen in den Lowlands. Da sind ja eher wenige Destillerien im Vergleich zu Islay oder im Vergleich zu Speyside.
Ja.
Und ich finde, dass die wenigen kleinen Destillerien dort auch wirklich noch sehr traditionell und traditionsbewusst sind und dann eigentlich auch nicht so viel Schmu machen mit Kühlen und Filtern, mit Färben, mit was weiß ich.
Ich muss direkt schon sehr gut. Also.
Wollte ich gerade sagen, ich muss direkt auf die Nase zu sprechen kommen. Für eine in Anführungszeichen einfache Ex-Bourbon-Reifung riecht er extrem fruchtig und reichhaltig.
Ja. Ja. Und du sagtest Apfelsaft und ich komme jetzt nicht mehr daran vorbei. Ich habe die ganze Zeit so richtig schön naturtrüben Apfelsaft im Kopf.
Deswegen sollte man eigentlich sagen und anfangen sagen, was man halt selber riecht oder schmeckt, sondern erstmal alle so
aber
in die
so.
Richtung gehen lassen. Aber das ist schon
schön fruchtige Nase.
Ja.
Gefällt direkt.
Ja.
Das Schöne an den ersten Abfüllungen von Glasgow 1770 Original ist ja sogar, dass die noch in kleinen Fässern reichten, weil sie halt schnell an Produkt kommen mussten.
Ja.
Und dadurch hast du halt auch wirklich eine gewisse Intensität dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die das jetzt immer noch so machen, ob das jetzt schon größere Fässer geworden sind. Aber das waren, also die ersten Flaschen von The Original, die ersten, als es noch 0,5 Liter waren, Absoluter Hammer.
Und auch nach über 100 Jahren die erste Destillerie, genau, die wieder in Glasgow errichtet worden ist. Und finde ich dann auch ganz cool, wenn das so ein bisschen historische Züge hat und da einfach viele Jahre, ein Jahrhundert nichts passiert ist. Und dann kam Glasgow 1770 um die Ecke mit noch Kollegen, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen, bei Whisky Nummer 2. Finde ich echt cool.
Und wir haben auch nicht den klassischen Weg gewählt, um halt an Geldmittel zu kommen, um mit Gin, sondern da ging es dann tatsächlich auch mal in Richtung einfach Blend machen oder auch Rum. Das ist halt auch, ne? Also klar, Gin, man kann es verstehen, die brauchen halt Geld, das ist auch vollkommen okay, aber es war trotzdem mal was Neues, dass sie halt mal ein bisschen was gewagt haben, weil erstmal einen Rum auf den Markt zu bringen, muss man auch erstmal machen. Ja. Voll aus Glasgow, sagen wir mal so.
Definitiv.
Ja, nicht Karibik, Glasgow.
Ja. Ist ja ganz ähnlich. So, jetzt sind wir ganz gespannt drauf, wie der Geruch sich geschmacklich macht.
Slanche.
Slanche.
Ah, herrlich.
So wie ich ihn kenne. Wirklich richtig gut, richtig lecker, ultra sanft.
Ja, am Anfang getreidig, dann übergehend in eine schöne Fruchtigkeit.
Ja.
Wo ich halt wirklich nochmal betonen muss, die Fruchtigkeit bringen oft Finishes mit sich und nicht viele schaffen es so, durch eine reine Ex-Bourbon-Fassreifung wirklich die Fruchtigkeit zu transportieren. Das ist schon eine Kunst.
Ja, ist es definitiv.
Und 46%, das merkt man gar nicht. Also super eingebunden, super mild auf der Zunge.
Im Abgang finde ich den schön vanillig. Was halt auch wieder Ex-Bourbon ist, aber stärker, als ich das sonst gewohnt bin. Also eine richtig schöne Bourbon-Vanille-Note hinten im Abgang.
Länger, als man denkt, weil wir haben Non-Age-Statement-Whisky. Das heißt, wir kennen nicht die genaue Anzahl an Jahren, die er gereift hat.
Ja, aufgrund wir nicht. Der Jünger, du schon? Des...
Nein.
Oh, ja. Okay, ich dachte, du bist...
Man kann es ja mal versuchen.
Und deswegen, wir wissen, die Destillerie ist jung. Das heißt, es kann keine 1000 Jahre alt sein.
Nein.
Und für Non-Age-Statement ist das Finish viel länger, als man denkt.
1000 Jahre. Ein Whisky aus dem Jahr 1024.
Unbezahlbar.
Fast gereift.
Ja, Aqua Vitae, noch so schön in lateinischen Lettern.
Sehr lecker.
Herrlich, sehr lecker.
Ja. Mhm. Sehr geiler Einstieg.
Muss man auch dazu sagen, dass er halt auch preisig ist, original. Bewegt er sich so im Mittelfeld. Und man kommt da gut ran. Also es ist jetzt auch einer, der jetzt mittlerweile sehr gut verfügbar ist. Anfangs war es ja so in den kleinen 0,5 Liter Flaschen.
Mhm.
Es war einfach wenig auf dem Markt. Und das war ja auch einmal erstmal ein Versuch. Was kann man machen?
Ja.
Und trotzdem war die Nachfrage enorm. Was ein bisschen doof für mich war, weil ich wollte halt natürlich auch ein bisschen was erfahren. Aber da kam dann ja auch noch die Single-Cast-Abfüllung raus, wo sie auch mal einfach Experimente gemacht haben, die man so eigentlich so aus Irland kennt.
Ja.
Ne, Tojika-Cask, Cognac-Cask oder auch ein japanisches Fass. Also es war auch ein Tequila-Fass. Mhm. Dann auch mal rauchig, nicht rauchig. Also Glasgow hat da wirklich... Das war einfach gut.
Ja.
Das war eine schöne Story.
Ja.
Ich bin beim Original hängen geblieben.
Weil der auch wirklich ein Brett ist.
Ja, wirklich. Ja. Und vorher für den Preis macht man da absolut nichts falsch.
Ja.
Es steht drauf, fresh and fruity.
Auf
das kann ich nicht besser ausdrücken. Genau so ist es. Ein frischer Whisky. Für mich assoziiert sehr, sehr sommerlich.
Und irgendwie mit so einer Großstadt, nicht die Hauptstadt, aber eine Großstadt, assoziierst du ja eigentlich nicht so einen Apfelbaum und irgendwie so eine Obstlandschaft, sondern eher so industriellen Geschmackgeruch. Und da hat man vielleicht irgendwie so ein bisschen eher so Rauchnoten im Kopf oder so, weiß nicht, Autoverkehr, Reifenabrieb, aber nicht so was fruchtig-spritziges. Da bin ich eher so im ländlichen Bereich. Ja. Hätte ich gar nicht so assoziiert.
Ja.
Mega.
Ja. Den Triple Distilled habe ich auch schon mal getrunken von 1770. Den Peated kenne ich noch nicht und deren Blends habe ich tatsächlich auch noch nicht verkostet.
Ja, auch nicht.
Wäre mal interessant.
Die haben ja auch tatsächlich gar nicht gelistet, ehrlich gesagt. Mhm. Also die Riots, ich glaube, sie heißen Riots, den Triple Distilled und den Original, was wir ganz oft zum Beispiel haben, ich glaube, das kann man so offen sagen, ist, dass die beiden nochmal zusammengekauft werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann zu Hause sitzen und einfach mal beide gegenverkosten.
Ja.
Also ich mich ja da vorhin auch gefragt, so, wo ich den Unterschied da sehe.
Ja.
Also ich generell mit McGlasgow. Wenn man mal was probieren möchte, was anders ist, aber doch nicht so anders, ist man hier perfekt beraten.
Das ist ganz witzig, weil die Auchentoschens, auch aus den Lowlands, die brennen ja auch dreimal. Und deren klassischer Triple Distilled hat sogar die gleiche Flaschenfarbe, also vom Etikett her, wie der 1717. Finde ich ganz witzig.
Jetzt erstellt man Whisky im Internet, beispielsweise bei whiskyfass.de,
ja.
Aber vielleicht auch woanders, muss man sich ja sagen. Jetzt haben wir als Whiskas irgendwann gesagt, komm, wir machen uns mal ein bisschen größer und sind ja jetzt mittlerweile auch eine Firma, haben ein Gewerbe angemeldet und überlegen, was wir so für ein Business machen. Da gehören Tastings zu. Da gehören zukünftig keine Samples zu. Mhm. Aber wir haben gesagt, Mensch, wir verkaufen jetzt keine großen Flaschen, weil es gibt so viele Whisky-Händler und ich kann meinen Whisky auf so vielen Wegen persönlich oder online beziehen. Das wird nicht unser Geschäftsmodell. Jetzt habt ihr das aber doch irgendwann vor nicht allzu langer Zeit gemacht und seid damit recht groß geworden. Erstmal, mich interessiert, wo kann man euch denn größentechnisch so ungefähr einordnen? Und wie, weiß ich, habt ihr Erfolgsfaktoren, dass ihr sagt, okay, es gibt zwar ein paar etablierte andere, aber wir haben es halt aus dem und dem Grund trotzdem geschafft?
Also wir sind mittlerweile ein Team, das E-Commerce-Team von 2 Leuten. Mhm. Dann haben wir natürlich einen Einkäufer, das ist der Lennart, von dem hat man auch mal im Newsletter was gehört. Wir haben auch Marketing aufgestockt und im Lager arbeiten tatsächlich die meisten Menschen. Also wir sind jetzt ein gutes Team von ungefähr 17 Leuten.
Boah.
Nur für den Bereich Spirituosen und halt Lebensmittel, also B2C-Bereich. Mhm. Die gesamte Firma ist noch ein bisschen größer, da gehört noch deutlich mehr dazu. Aber B2C sind wir jetzt wirklich 17 Leute.
Cool. Und
das wächst so noch ein bisschen weiter an. Erfolgsfaktoren, einmal eine Menge Glück, der richtige Zeitpunkt und auch ein bisschen finanzieller Spielraum gehört auch dazu, weil Marketing kostet Geld. Aber wir haben auch sehr gutes Marketing eingesetzt, also sehr gezielt. Da spielte dann auch die Mutterfirma mit da rein, da das Marketing hat ordentlich mitgeholfen damals, als es mitgegründet wurde. Mhm. Und so wurden wir recht schnell bekannt. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr viel Glück und der Zeitpunkt war einfach der richtige. Das war der Zeitpunkt, als wir alle hier zu Hause sitzen mussten. Genau, da ging das dann los und das war goldrichtig.
Was ja durchaus ein Problem ist, ist der Versand von solchen Whiskys nach Hause. Da bist du ja auch sehr tief drin in der Thematik. Kannst du so ein bisschen erläutern, vielleicht ein bisschen so, was ist der Unterschied von sicherem, gutem Versand zu, ich bringe das Zeug ganz schnell zu den Leuten, und gibt es vielleicht ein Erfolgskonzept, wie ihr es macht, dass es beides klappt?
Das war tatsächlich eine riesen Herausforderung am Anfang, weil man kannte das selber nur aus dem Privatgebrauch, wenn man es einmal einkauft. Da kommt das Heile zu Hause an und man denkt danach, das war ja easy. Aber es ist tatsächlich ein bisschen größerer Aufwand. Gerade was, also wenn es einfach nur eine Flasche ist, dann ist es einfach. Aber wenn das eine Flasche mit Unverpacktem ist, ist es ja auch unser Anspruch, da wir auch selber viele Sammler sind, dass die Unverpackung auch heile ankommt. Mhm. Und wir müssen ja mit DHL versenden. Es geht einfach darum, die Alterssichtprüfung.
Ja.
Das unterliegt ja einer Alterskontrolle. Mhm. Und da kann man halt nicht einfach mal eben schnell alles reinpacken, sondern muss halt sicher verpackt sein, weil DHL auch gerne mal Pakete übereinander stapelt und das schwerste Paket immer gefühlt oben drauf legt. Und dann so ein 1er-Flaschenkarton, der wird dann mal zerquetscht. So, und dann schnell verpacken können wir machen, aber da haben wir die Erfahrungswerte gesammelt, das geht einfach nicht gut.
Ja.
Das kostet einfach zu viel Geld.
Ja.
Deswegen sagen wir dann so, wir stecken lieber ein bisschen mehr Zeit in das Paket und gucken, dass wir das dann auch ordentlich verpacken. Da wird dann die Umverpackung bzw. die Dose dann nochmal ein bisschen ausgefüllt. Mhm. Und dann halt eben ein entsprechender hochwertiger Versandkarton. Das kostet alles ein bisschen mehr Geld, aber die Kunden sind auch bereit, das halt zu bezahlen. Weil wir haben den Anspruch, es sicher abzuliefern, und die Kunden haben den Anspruch, es sicher zu bekommen.
Ja.
Und das ist halt so ein Miteinander, das mittlerweile ziemlich erfolgreich funktioniert. Und wir haben auch die nötigen Ansprechpartner bei DHL mittlerweile, dass wir halt sagen können, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann kommt man halt auch die Kosten wieder ein bisschen rein. Es ist nicht mehr ganz so wie am Anfang, dass man da monatelang hinterher rennt, um ein Paket erstattet zu bekommen.
Ja.
Es ist mittlerweile deutlich einfacher und die Kunden sind auch zufrieden. Dann dauert es halt einmal einen Tag länger, weil wir halt viele Pakete in einer längeren Zeit verpacken als Konkurrenten.
Ja.
Aber dafür kommt es dann gut bei euch zu Hause an. und das ist halt unser Anspruch. Und dann sind wir halt langsamer, aber dafür dann halt in dem Punkt vielleicht ein bisschen besser.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass andere das schlechter machen, auf keinen Fall. Nur das ist eben so unser Anspruch, wie wir das angehen.
Ich habe auch schon Blechtubes von woanders mit Dellen bekommen und das ist sehr, sehr ärgerlich.
Das
ist
einfach echt schade. Das ist auch leider so ein leidiges Thema. Man kennt so von Signatory Vintage die Castring-Abfüllung.
Mhm. Oh ja.
Die braucht man einmal nur blöd angucken und zack, ist eine Delle.
Das ist
wir versuchen es immer so gut es geht, aber es ist, bewegt sich dann halt doch mal Millimeter und die sind sehr dünn.
Mhm.
Und dann ist da eine Delle drin. Wir sorgen dann für Ersatz. Es tut immer ein bisschen weh, wenn man dann nochmal was rausschicken muss.
Ja.
Aber es ist halt so. Wir müssen das ersetzen und wir machen das dann auch gerne. Aber wenn man das halt gut beim Kunden ankommt, dann ist das natürlich viel, viel schöner.
Mhm.
Und wenn der Kunde sich dann noch dafür bedankt, dass es gut angekommen ist, noch umso schöner.
Ja.
Aber es ist halt leider ein Thema, das lässt sich nicht vermeiden.
Ja. Das ist ein unheimlich großes Thema. Aber ich habe mir ganz oft schon Dinge dabei gedacht. Ich habe mal den Lafroy Kerdas für mich und Freunde mitbestellt. Das waren dann mehrere Flaschen. Und es war eines der am besten verpacktesten Dinge, die ich wirklich hier bekommen habe. Aber das war halt auch, weil es eine Kerdas-Abfüllung ist. Ne?
Ja.
Die machen dann immer noch mal eine Zeremonie da draus. Mhm. Und dann habe ich bei einem sehr großen anderen Online-Versandhandel mal bestellt. Kommt auch immer sicher an. Aber ich finde sehr schade, dass ich glaube, das ist einfach ein Mengen-Einkaufsding. Es sind halt 6er Umverpackung, ne? Für 6 Einzelflaschen, 6er Kartons. Und wenn ich eine Flasche bestelle, dann kommt so ein großer 6er Karton an und ich denke mir halt einfach, ey, okay, das muss halt voll nicht sein. Ne? Wenn ich einmal im Monat eine Flasche bestelle, dann kriege ich einmal im Monat so einen riesen Karton.
Ja.
Das ist schon echt für den Transport, das Ding ist super stabil, aber du denkst dir, da passen noch 6 andere Flaschen rein.
Und dann füllst du auch auf und bestell einfach 5 mehr.
Das wäre zum Beispiel noch, dann kommt ein 18er Karton.
noch eine Nachtschicht dranhängen.
Ja. Das ist auch etwas, was wir uns auch angeguckt haben, ob das nicht einfach mehr Sinn macht, so ein Sechserkarton zu, weil der einfach stabiler ist. Das ist so, kostet halt auch mehr.
Und ja, ja.
Man muss halt gucken, dass man auch wirtschaftlich bleibt. Und deswegen nimmt man dann doch den Einserkarton, der allerdings dann, wie gesagt, dann kommt so ein 30-Kilo-Karton oben drauf.
Ja.
Oder ein LKW fährt drüber, das hatten wir auch schon sehr oft. Und dann ist er halt kaputt. Ja. Und dann sitzt du erstmal davor.
Ich hatte auch schon so Selbstbausätze. Das heißt, dass Umverpackung und Flasche quasi separat im Karton verpackt sind und man sich dann die Umverpackung zu Hause selbst zusammenbastelt.
Ja, das machen wir mittlerweile tatsächlich mit den Signatory Car Strength Abfüllungen, weil es einfach sicherer ist. Egal wie man es einpackt, dann hat die Flasche wirklich nur so einen ganz kleinen Spielraum und das reicht halt wirklich schon aus. Mhm. Und es ist halt schade, wenn der Kunde es dann auch noch nächsten Tag verschenken möchte, dann, ne, wir sind alle dann unglücklich. So, und dann sagen wir halt so, okay, dann nehmen wir einen Zweierkarton und dann wird es getrennt. Für den Kunden ist es erstmal blöd, weil er das Produkt quasi selber zusammenbauen muss, aber dann wiederum ist es halt heile.
Ja.
Also ich würde sagen, behaupten, das ist dann besser, wenn es heile ist, als das, wenn man es selber zusammenstecken muss.
Ja.
Es ist ja nicht so der Aufwand.
Was schön ist, alles, was wir heute hier vor uns haben, ist heile hier angekommen.
Ja.
Darauf würde ich ein zweites Mal anstoßen.
Ja.
Und einfach jetzt das zweite Mal
in Glasgow. Diesmal auch Premium Delivery, muss man dazu sagen.
Richtig.
Ja, richtig. Ja, richtig. Persönlich vorbeigebracht. Ja.
Machst du sowas öfter, dass du dann sagst, diese Sendung ist mir so wichtig, die bringe ich persönlich um?
Nein. Wobei ich hatte in der Anfangszeit einen Kunden, der tatsächlich die Straße runter bei mir gewohnt hat. Dem habe ich dann angeboten, das einfach mal selber vorbeizubringen. Und das hat er dann auch sehr oft in Antwort genommen. Oh, als ich dann gesagt habe, ich ziehe demnächst um, ich kann das jetzt nicht mehr machen, dann war er natürlich sehr traurig. Oh. Er bestellt auch nicht mehr seitdem.
Oh! Okay, krass. Das ist Kundenbindung. Das ist
Kundenbindung. Genau. Das war
hat nicht spektakulär, geknackt, aber effektiv.
Es ist offen.
Während wir hier eingießen, ist mir noch ein Stichwort im Kopf hängen geblieben. Mhm. Altersprüfung.
Ja.
Vollkommen richtig. Du hast es gerade richtig gesagt und ich habe das auch einmal richtigerweise erlebt. Ich habe bestellt, ich arbeite viel, bin wenig zu Hause, in der Regel nie, wenn Pakete kommen. Und dann wurde das nicht abgestellt, obwohl ich einen Abstellort angegeben habe, sondern ich muss es abholen und musste meinen Ausweis vorzeigen.
Ja.
Einmal. Ich bestelle viel Whisky. Ansonsten steht das immer am Ablageort. Immer. Einmal hat das funktioniert.
Ohne meinen Anwalt sage ich jetzt nicht. Das ist leider auch ein Thema, gehe ich vollkommen mit. Also wir tun unser Allerbestes, um das zu kontrollieren, um es zu verifizieren. Wir haben auch im Hintergrund noch verschiedene Methoden, datenschutzkonform natürlich, dass wir da einen gewissen Daumen drauf kriegen, dass man nicht unter 18 bei uns bestehen kann. DHL macht halt die Alterssichtprüfung, es ist wirklich die Alterssichtprüfung. Da guckt dann der Fahrer eigentlich, bist du alt genug? Und deswegen ist sowas mit einem Ablageort eigentlich ein absolutes No-Go. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber es passiert halt leider sehr oft.
Ja. Es ist halt fahrergebunden, ne? Also ja, behaupte genau. Ich es jetzt ist, mal, du kannst ja machen, was du willst.
Ja.
Derjenige, der vor Ort ist, der hat es dann in der Hand, was er draus macht.
Das ist auch leider so, dass das Paketvolumen in Deutschland mittlerweile sehr groß ist.
Mhm.
Als Versandhändler begrüßt man das. Allerdings ist es halt so, die Fahrer haben dann auch eine gewisse Zeit, die sie pro Paket haben. Und dann ist es halt einfach, das abzustellen. Das heißt, ich habe persönlich Verständnis dafür. Unternehmen ist das eine Totalkatastrophe. Das darf eigentlich nicht passieren. Wir haben es halt auch öfters, dass Retouren kommen, weil eine Person zu Hause nicht angetroffen werden konnte. Und das ist eigentlich auch das richtige Vorgehen. Beziehungsweise es soll eigentlich eine Filiale gehen, aber es ist dann doch einfach mal drauf zu klatschen, zurück zum Absender.
Ja.
Und das ist eigentlich auch das richtige Vorgehen, dass es halt dann nicht direkt abgelegt wird, sondern du sagtest zur Postfiliale und dann den Ausweis vorzeigen. Klar, wenn man einen riesen Falten ankommt, graue Haare, dann in den meisten Fällen ist man älter als 18 Jahre. Aber das ist schon so ein schwieriges Thema.
Ja.
Und es kostet halt auch Geld, das muss man auch so offen sagen. Und wenn das nicht kontrolliert wird, dann ist halt, wir haben dafür bezahlt,
das
war nicht gemacht.
Ja, das ist schon bitter dann.
Aber ich gehe da mit dir mit, es passiert das nicht.
Was haben wir im Glase? Ein Kleidzeit Napier.
Napier.
Ja.
Der macht sich schon ein bisschen auch golden, aber dunkelgolden am Glas, muss man sagen. Das hat vielleicht seinen Hintergrund darin, dass er nicht nur Ex-Bourbon gereift ist.
Jupp. Da war noch so ein kleines Finish namens Sherry mit am Start.
Das ist eine Vollreifung.
Ist eine Vollreifung, kein Finish.
Ich glaube, ich habe gelesen, dass es eine Vollreifung war.
Ja, du hast recht.
Ist auch tatsächlich noch gar nicht auf dem Markt.
Stimmt.
Deswegen ist halt auch so ein bisschen ein First Time.
Aber das finde ich cool, dass wir jetzt alle drei zum ersten Mal dieses Destillat verkosten. Noch nicht auf dem Markt. Wie kommst du da dran?
Ja,
Ich glaube, der Mann hat Connections.
Ich glaube, als Verkäufer zu meinem Händler haben wir noch ein paar Connections und kriegt dann noch mal was vorher hingestellt. Als Sample wohlgemerkt.
Wann hast du für Folge 2 Zeit? Whisky Talk mit Philipp 2.0.
Wenn ihr mal oben im Norden seid, gerne.
Sehr geil, machen wir
dich. Soll vorkommen.
Oh, der riecht richtig geil.
Ja, der erinnert mich an einen Whisky unserer Vorbesprechung vor der Aufnahme.
Vorbesprechung ist gut. Die 3 Stunden davor.
Ja.
Wir jetzt haben natürlich vorher nichts getrunken.
Das ist ja fruchtig auch. Das ist diese typische süß-fruchtige Note auch. Dann merkst du schon, wo es herkommt.
Ich glaube, es ist kein Oloroso-Sherry gewesen.
Ich kann mir Ehrlich gesagt,
ich glaube, es ist ein PX.
Ja, das kann gut sein.
Das heißt nur Sherry Cask. Also, das kann wieder alles sein.
Auf jeden Fall riecht es gut.
Ja, wirklich.
Dunkle
wirklich.
Frucht.
Dann würde man sagen, kosten wir das Goldstück. Slanche.
Ich würde jetzt auch in Richtung PX gehen, tatsächlich.
Ja, da hast du nicht diese Trockenheit hinten raus, sondern wirklich diese Süße. Diese fruchtige Süße.
Und auch so ein bisschen Leder. So das.
Und vor allen Dingen Vollreifung, definitiv, ja.
Das
merkst du jetzt
schon total. Sehr kernig, ja.
Aber gut, brennt gar nicht. Find's ja gut. Also. Nee, 46% auch wieder.
Yes.
Gleiche Trinkstärke wie eben.
Gut eingebunden.
Mhm. Und der grenzt sich sehr schön ab zum nicht-Sherry-gereiften, zu dem Stopcross. Den haben...
Nach der Straße.
Ah, okay. Mhm. Ja, den haben wir damals zusammen bei unserem guten Kollegen Peter Klaas von Scotia Spirit getrunken. In dem Tasting haben wir zwei das erste Mal verkostet. Mhm. Einer von uns, die dort gewesen sind, hat sich direkt eine Flasche mitgenommen. Die ist mittlerweile schon lange platt. Aber es spricht auch dafür, wenn man den zum ersten Mal trinkt und quasi an dem Abend mit der Pulle dann nach Hause geht. Ist wirklich für auch so eine junge Glasgower Destillerie echt ein stabiles Destillat.
Auch wieder nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Ich finde das Thema tatsächlich, also über kühl gefiltert, da prügeln sich die Leute. Man kann nicht mehr bei seinem Diskutieren mal drüber, sondern man prügelt sich drüber. Ich muss auch sagen, also geschmacklich, die einen sagen, das schmeckt man nicht raus, die anderen sagen, man schmeckt es raus, dass er halt ein bisschen flacher wird. Also ich bin ja auch ein Fan von Eberlauer und da dann zum Beispiel den Batch-Abfüllung, also den ungefilterten Cask-Abfüllung. Aber auch ganz einfach Kaskanam, oder weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, ich möchte es nicht weit aussprechen, aber der ist ja auch nicht kühl gefiltert. Und wenn man das mit dem 12-Jährigen vergleicht und dann den Kaskanam, da sind meiner Meinung nach Welten dazwischen. Oder auch den 12-Jährigen anfiltert und den normalen 12-Jährigen, da ist halt schon deutlich mehr Facette dabei.
Irgendwas muss das machen.
Auch das hatten wir ja schon in unserer Folge. Ja. Es scheiden sich die Geister, aber es ist chemisch ja dann doch so, dass dadurch oder dafür, dass sich dann keine Schwebstoffe mehr bilden,
ja.
Wird ja durch die Abkühlung werden gewisse Molekülketten gebunden, die ja auch gewisse Esterketten und so sind, die eben Geschmack mitbringen und die in ihrer Bindung dafür sorgen, dass irgendwo Geschmack transportiert wird und die filterst du raus.
Ja.
Wie viel oder wenig genau diese Ketten da jetzt zu beitragen, das kann eben keiner sagen, aber dadurch, dass du physisch wirklich etwas rausfilterst, liegt natürlich nahe, dass es irgendwas damit macht.
Ja,
genauso wie bei der Färbung. Wenn du Zuckercouleur mit dazu packst, der einen gewissen, ich habe ja mal sagen lassen, etwas bitteren Eigengeschmack mitbringt. Natürlich, man sagt, es macht geschmacklich nichts. Die Konzentration ist so gering. Auf der anderen Seite natürlich, du bringst halt wieder etwas in das Destillat ein.
Ja,
ist das also, wenn es auch minimal ist, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es etwas damit macht.
Ich hatte diese Woche einen sehr, sehr, sehr interessanten Whisky-Talk mit Billy Walker von Glenallachy. Und er hat gesagt, je nach Prozentzahl des Destillates im Fass agiert, reagiert der Spirit anders mit dem Holz. Das heißt, auch wenn ein Whisky länger im Fass ist und über den Angels Share nach und nach Prozente verliert, ist dann der weniger prozentige Alkohol anders mit dem Fass unterwegs und agiert anders mit den Dauben, als wenn es so der Fall ist. Und dementsprechend, wenn schon ein paar Prozent mehr oder weniger etwas anderes mit dem Holz machen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Ester auch etwas anderes mit dem Holz machen.
Jetzt ist das ein schönes Sherry-Finish hier, was wir haben. Hast du einen Lieblingsfinish?
Tatsächlich ja. Also ich sage ja die ganze Zeit, ich gehe am liebsten in Richtung Bourbon Barrel einfach. Aber bei mir ist tatsächlich Podcast. Mm-hmm. Und das, wo ich dann sage, wenn da ein Podcast mit involviert ist.
Schön.
Riesiger Fan von. Also ob das jetzt der von Teeling ist, aus dem Brabazon. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sehen. oder halt ein ganz einfaches Aaron Podcast. Das ist auch Mark Müller hat, zu dem Zeitpunkt, als sie es noch existiert haben, haben sie gute Podcast-Finishes rausgebracht. Das krass, was so ein Podcast alles ausmachen kann. Auch wie konsistent das über die Destillerien verteilt, immer gut ist. Es gab, glaube ich, keine Podcast-Erfüllung oder Finish, wo ich gesagt habe, so, das ging jetzt gar nicht.
Okay.
Das war immer geil.
Ja.
Von der Vorbesprechung steht hier noch vielleicht ein Hellinger Sherry-Cast.
Ja.
Und du hast den Hellinger Podcast als Gegenstück zu Hause.
Ja. Kann ich auch gerne gleich mal rüberholen.
Für die Nachbesprechung.
Ja, für die Nachbesprechung. Wir sind professionell unterwegs. Wir müssen das auch nachbesprechen.
Ja. Genau, du musst ja wissen, wovon du hier sprichst.
Richtig.
Ja, das ist immer essentiell, das Ganze.
Ja.
Nee, gute Wahl, finde ich. Sehr gute Wahl.
Danke.
Ja. Der letzte Whisky, den ich erstanden habe, käuflich, war ein Rubyport Cask Finish von Glenallachy nach 10 Jahren Reifung. Junge, das ist auch ein Brett.
Ja. Ja.
Das ist wirklich, das ist eine interessante Frage. Was war der letzte Whisky, den man erstanden hat? Ach. Was war denn der letzte Whisky, den... Ach, ich weiß es. Hellinger Winzer Edition Nummer 6.
Ja, das stimmt.
Nein, Nummer 5. Der 5er ist nach dem 6er rausgekommen, weil er länger lag.
Ja.
Jörg hat gesagt, er braucht noch.
Ja.
5er Winzer Edition war, glaube ich, tatsächlich die letzte. Oder kam nicht nochmal ein 6er Karton mit einer Flasche drin? Ich bin gerade am Überlegen. Doch, tatsächlich.
Ja.
Es kam ein 6er Karton mit einer Flasche drin. Und was war da drin? Tale of Winter.
Ja, der Glenmorangie Tale of Winter.
Das war die letzte Flasche. Was war denn deine erste Flasche? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das war ein Highland Park 12 Jahre tatsächlich.
Okay.
Also ein rauchiger Whisky und weichrauchig. Und das war mein allererster Whisky, den ich mir jemals gekauft habe. Ich muss gestehen, hauptsächlich, weil mich die Flasche fasziniert hat.
Die sieht auch geil aus.
Ja, die sieht auch wirklich gut aus. Aber tatsächlich, der Whisky hat mich noch mehr überzeugt. Ist halt so ein bisschen Standard-Whisky, aber ein sehr guter Standard-Whisky.
Mhm. Ja.
Der geht gut runter. Der ist nicht so brachial rauchig wie so ein Lafroig oder so, sondern so ein ganz milder Rauch. Geht auch so ein bisschen in Richtung Heidekraut, würde ich behaupten.
Ja.
Und eine schöne Farbe, ganz milder Charakter, den kann man wunderbar trinken.
Für einen 12-Jährigen auch wirklich okay im Preis. Die Sonderabfüllungen, die gehen richtig ins Geld, richtig.
Ja.
Also so Ice und Fire oder die Götter-Edition mit Loki und Thor. Ja. Junge, Junge, da kannst du wirklich Scheine hinlegen. Aber ist wirklich ein sehr, sehr stabiles Destillat.
Ja. Tatsächlich war auch der, wo du das gerade sagst, da kannst du richtig Scheine hinlegen. Damals, als ich angefangen habe in der Branche, war dann Highland Park 30 der erste richtig teure, den ich verkauft habe.
Ja.
Was ein absolutes Highlight war, weil dann diese Umverpackung, dieses wunderbar schön gearbeitete Holz und die Flasche steht da so mittendrin.
Oh.
Das war sehr, sehr schön.
Als nächstes auf der Agenda hätten wir etwas namens Lindoris.
Richtig. Ein sehr attraktiver Name, eine sehr attraktive Distillerie. Und ich habe mich geoutet. Ich gebe das jetzt zu. Ich habe mich geoutet vorhin.
Ja.
Ich wollte euch das nicht vorwegnehmen, aber wir haben uns alle geoutet. Wir haben noch nie einen Lindoris getrunken.
Nein, noch nicht.
Noch nie. Alle drei, die wir hier sitzen, haben noch nie einen Lindoris.
Ja, eben. Das ist ein spannendes Thema. Wo sie es brennen, ist sehr spannend und sehr schön. Und auch wohin der Weg gehen soll, haben die sehr schön aufbereitet.
Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass wir jetzt hier alle drei zusammen zum ersten Mal einen Lindoris trinken. Das ist echt schön.
Mega. Ja, dann her mit dem Ding.
Ja, damit!
Ich glaube, jetzt knackt es wieder.
Hast du nicht gefrühstückt, oder?
Nee, ich habe keine Kraft.
Ja, gut, dass du jetzt frühstückst.
Genau, Flüssigbrot.
Soll ich das machen?
Loch einbauen.
Wie so ein Gurkenglas. Nicht. Das ist ja mein Tisch, nicht auf der Tischkante.
Es ist offen. So, ich hole mir mal einen Verband. Oh, es gluckert beim Eingießen.
Schön, ist glaube ich.
Ja. So schade es ist, dass es nicht ploppt beim Öffnen, aber das Gluckern bei diesen schönen, edlen Sampleflaschen ist einfach Premium.
Schöne, große Sampleflasche. Das heißt, wir haben jetzt alle ordentlich was im Glas. Wer hätte es gedacht? 46%, wenn ich das in der kleinen Schrift richtig sehe.
Es zeichnet sich ein Trend ab bei uns, glaube ich.
Das ist halt, wie gesagt, das Schöne an den kleinen Destillerien. Die können sich nicht anders erlauben.
So. Ja, da muss einfach mit 46 abgefüllt werden. Mindestens 46.
Mindestens,
ja. Von der Farbe her?
Ganz anders.
Ja, riecht brutal anders. Farbe ist auch heller als die beiden vorherigen Destillate. Wir sind schon etwas heller als Gold, eher in Richtung Weißwein-Riesling-Farbe.
Und er erinnert mich, ich habe jetzt nicht drauf geguckt, er erinnert mich sehr an eine Weißweinreifung vom Geruch her, an so ein Sauternes-Cask oder sowas. Rein vom Geruch.
Ja, genau so. Leicht säuerlich, aber angenehm im Bouquet.
Genau, leicht säuerlich, feinfruchtig, ganz, ganz leicht, aber du merkst es auch, es ist ein bisschen würzig. Da kommt also was Trockenes mit, ne?
Ja, da kommt was Trockenes mit und was Ursprüngliches. Also das riecht wirklich noch sehr stark nach New Make.
Also das Erste, was ich tatsächlich gerade dachte, war so Rasen.
Rasen?
Ja, tatsächlich war es so eine schöne grüne Wiese. Das war das Erste, was ich gedacht habe.
Okay, geil.
Aber ich kann gar nicht sagen, warum.
Frisch gemäht. Ja, so gemähter Rasen. So.
Ja, aber gut halt.
Wirklich schön. Coole
Assoziation. Also der riecht aber schon komplett anders als
komplett.
Das der Glaske zum Beispiel, obwohl die Fassreifen sehr ähnlich ist.
Völlig konträr. Wir sind immer noch in der gleichen Region. Wir sind immer noch in den Lowlands tatsächlich. Ist auch ein bisschen witzig.
Also im Vergleich zu den anderen Bildern, die wir getrunken haben, zieht der richtig Fäden im Glas. Das ist aber auch sehr faszinierend.
Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Du hast recht.
Mhm. Aber auch richtig dicke, lange Fäden.
Ja, der läuft teilweise richtig ölig runter, ne?
Krass.
Jetzt, wo du sagst, vollkommen richtig.
Das ist etwas, worauf ich nie so richtig achte, aber jetzt halt bei dem fällt das halt schon enorm auf.
Was hat er denn für eine Reifung, wenn du das gerade so was anklingen lassen?
Ja, genau. Da muss ich gestehen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich Weißeiche, klar, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob da jetzt noch ein Bourbon Barrel mit drin ist.
Ex-Bourbon, glaube ich.
Muss er ja eigentlich bei dem Geruch.
Und ein Sherry Wine Barrique.
Also scheinen drei Fassreifungen zu sein: Bourbon, Sherry und Wein. Für diese drei Fassreifungen ist tatsächlich wenig Farbe im Destillat. Aber von der reinen Namensgebung der drei Fassreifungen, Respekt.
Er riecht fantastisch.
Er riecht wirklich sehr gut, ja.
Kürzen wir das mal so ab.
Ja. Ich meine, die verstehen ja auch ihr Handwerk. Müssen sie ja. Weil, wenn wir uns anschauen, Lindoris ist ein uraltes Kloster in den Lowlands in Schottland. Ja. Die Namensgebung von diesem Destillat lässt darauf schließen, wie lange das her ist, dass dort Whisky gebrannt worden ist. Nämlich über 500 Jahre. Wir haben auf dieser Flasche ein paar Buchstaben. Nämlich MCDXCIV. Wenn wir das in römischen Ziffern aufschlüsseln, heißt das Ganze 1494. Natürlich wurde da nicht 500 Jahre durchgehend gebrannt, sondern erst, sonst wäre es keine junge Destillerie seit kurzem. Trotzdem ist das erste erwähnte Rezept von Aqua Vitae, vom Wasser des Lebens, vom Whisky Bar, was wir kennen. Und deswegen bin ich mega gespannt, was das erste Mal dieses Zeug an meinem Gaumen verursachen wird.
Dann so eine feine Reifung. Ich wette, das Weinkask war ein Weißweinkask. Das riecht wirklich
muss,
so.
Muss von der Farbe her auch so sein.
Ja, dann Slanche. Ja.
Slanche, Slanche. Auf ein erstes Mal.
Auf ein erstes Mal.
Krass, also wirklich.
Ich sehe das Strahlen in deinen Augen.
In der Vorbesprechung hatten wir so eine Sauternes-Fassreifung.
Ja, da habe ich auch dran gedacht.
Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, aber...
Ja, du merkst den Sherry aber noch mit.
Das ist ja, also das ist wirklich gut.
Das ist eine verrückte Paarung, weil du hast dieses, was du vom Sauternes-Cask kennst. Das hat mich sofort erinnert. Aber später kam diese Fruchtigkeit aus dem Sherry-Cask mit dazu.
Das hat mich jetzt immer noch. Also.
Ganz feines Grunddestillat.
Und das Grunddestillat ist so fein, dass du erst den Wein hast, dann der Sherry kommt und hinten raus wieder das Grunddestillat mit der Bourbonfassreifung und du so ein bisschen die gekohlten Dauben noch hinten am Gaumen hast. Also das ist komplex. Das ist richtig komplex.
Ja, für ein neues Statement ist das eine Hausnummer.
Junge, Junge, was hast du uns hier mitgebracht?
Bin ich gerade auch sehr überrascht. Rechnung schicke ich euch dann zu.
Kein Problem.
Ich muss gleich mal gucken, was der bei Whiskyfass im Shop kostet. Der schmeckt mir sehr, sehr gut.
Also ich bin sehr positiv überrascht.
Ja. Eine würzige Getreidenote am Anfang, die sich paart mit einer typischen, wer es kennt, Sauternes-Cask-Fassreifung.
Ja.
Dann kommt die Sherry-Süße ganz leicht, ganz fein mit im Abgang. Verabschiedet sich mit einer leichten Vanille. Super lecker.
Ja. Leicht nussig hinten raus noch, vielleicht Muskatnuss.
So ein bisschen karamellisiert.
Habt ihr schon einen zweiten Schluck genommen? Ich gehe auch viel mehr auf. Also schon, wow. Den als Fassstärke und noch ein paar Tropfen Wasser. Also da wäre ich ja komplett überzeugt.
Weißt du,
der ob Fassstärke.
Ja. Weißt du, ob die fassstärkemäßig was vorhaben oder ob es Single Casks gibt, die vielleicht in Fassstärke abgefüllt worden sind?
Es gibt Single Casks, allerdings Sherry-Reifen.
Sherry-Reifen, okay.
Genau, ja. Das war dann so deren Weg auch, um halt nochmal ein bisschen Geld freizumachen.
Mhm.
Haben so Sherry-Fassabfüllungen gemacht. Mhm. Auch mittlerweile sehr viele verschiedene. Da kann man sich richtig austoben. Haben auch eine wundervolle Farbe. Also bei uns im Regal stehen die wirklich so wie pechschwarz quasi gefühlt.
Boah.
Schon sehr intensiv. Und also es geht schon sehr gut. Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich da nicht früher mal drauf gekommen bin, das mal zu probieren. weil tatsächlich Lindoris ist so eine Marke, die hat man immer mal in der Hand. Und im Lager geht die auch rein und raus. Dass man jetzt erst draufkommt, ist echt enttäuscht, weil es ist wirklich gut. Hab ja gesagt, den Glasgow trinke ich sehr, sehr gerne. Aber das ist schon krass. Und dann voll noch eine Dreifassreifung.
Und natürlich, also du kannst ja keinen Single Cask haben, wenn du drei Fassreifungen hast, sonst ist es kein Single Cask.
Ja.
Fassstärke Single Cask ist da in der Konstellation nicht möglich, aber wie die da das Fassmanagement gemacht haben und diese drei Dinge miteinander vermählt, verblendet haben, alle Achtung.
Je länger der jetzt auf dem Glas war, umso besser wird der tatsächlich.
Das ist in der Tat so. Ich finde ihn auch noch viel besser. Es ist ein Whisky, den werde ich mir hier nach kaufen.
Ja, krass. Das ist mein Statement.
Bei wem denn?
Ja. Natürlich. Du wirst es kaum glauben. Das Gute bei so einer Tonaufnahme ist, wenn man dabei googelt, dann hört das keiner. Und ich habe gegoogelt, dass einer der besten Preise bei whiskyfass.de ist. Kennt ihr die? Hast du schon mal?
Ja, den habe ich schon gehört.
Das heißt, ich werde bestimmt bei whiskyfass.de diesen Lindoris kaufen, weil der ist unfassbar lecker für ein echt unteres Mittelfeld. Der kostet knapp über 40 Euro. Wirklich absolut mega gut.
Den hätte ich bei 20 Euro mehr verankert. Ich hätte gesagt, der kostet irgendwie 50, 60.
Also es ist wirklich, ich bin auch gerade sehr positiv überrascht. Ich habe gedacht, der wird halt so, ja, wird so eine schöne Birnenfassreifung oder so sein, ne? Und wird gut sein, nicht schlecht sein. Aber dass er so gut ist, freut mich, dass wir den zum dritten Mal probieren dürfen. Warum haben wir den so lange aufgeschoben? Das ärgert mich gerade ein bisschen, aber...
Krass. Der richtig ölig, der sieht richtig ölig aus, kommt dafür
aber brennt nicht.
Gar super nicht. Komplex, der ist richtig schön komplex, weil sich so viele Noten durch die verschiedenen Fässer auch so viele Noten dann mit der Zeit entfalten. Und wie du gerade richtig gesagt hast, der verändert sich mit der Zeit. Wenn er länger im Glas steht, wirklich Fassstärke und mit einem Spritzer Wasser, wäre der bestimmt der Wahnsinn.
Ja, ich glaube, wenn man dann auch den normalen MCD, ne, die Standardabfüllung probiert, dann ins Glas einfüllen, Viertelstunde erstmal stehen lassen, erstmal ein bisschen atmen lassen. Und wenn man den dann genießt, das ist ja...
Das ist wirklich geil. Weißt du, was noch geiler ist? Wenn du jetzt tatsächlich den Lindoris bei Philipp bestellst, dann kannst du Spirits sammeln.
Ja. Kann ich Spirits sammeln? Ich sammle doch Spirits. Über 100 Spirits habe ich schon zu Hause.
Ja, und der Philipp hilft dir, dass der Spirit noch effizienter wird.
Wie macht er das denn?
Ja, das ist tatsächlich, also ist nicht echter Spirit, sondern ist virtueller Spirit.
Ah, also Online-Handel. Nein.
War tatsächlich ein Thema, weil wir gesagt haben, wenn ihr beim Spirit sammelt, nicht, dass Leute auf die Idee kommen, ihr kriegt jetzt noch zusätzlichen Whisky oder so. Und deswegen benennen wir es dann häufig auch mal virtuellen Spirit.
Okay.
Man muss mal gucken, wie man den Markt quasi begeht. Und man muss ja auch ein bisschen abheben. Klar, ein Bonusprogramm erfindet man jetzt das Rad nicht neu, das haben viele. Aber wir wollten nicht irgendwie nur was Einfaches machen, so du kriegst Treuepunkte und dann beim nächsten Mal kannst du die einlösen und kriegst dann 5 Euro Rabatt oder so. Sondern wir wollten ein bisschen was anderes machen, das ein bisschen interaktiv ist, was ein bisschen spannend ist und sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen kannst du bei uns jetzt Spirit sammeln. Du kriegst bei uns für jede Bestellung im Warenwert, also wird anhand des Warenwertes berechnet, bekommst du Spirit, der dann deine virtuellen Fässer befüllt. Und je voller deine Fässer sind, je mehr Fässer du gefüllt hast, umso mehr Vorteile bekommst du.
Ah.
Das sind jetzt Versandvorteile, generelle Rabatte, die du einfach bekommst. Und das ist halt so ein Geben und Nehmen. Du gibst uns Geld und wir geben dir Rabatte. Nee, es ist ja auch so. Und je mehr du halt bei uns hinterlässt, umso mehr bekommst du noch.
Ja.
Und dann kannst du zum Beispiel bis zu 5% Rabatt kriegen und einen vergünstigten Versand und auch zum Beispiel eine vergünstigte Versandschwelle, weil ab 79 Euro ist ja bei uns versandkostenfrei. Mhm. Und je länger du bei uns bestellt hast, dann bekommst du zum Beispiel ab 69 Euro Versand kostenfrei. Und dann nicht mehr für 5,90 Euro, sondern für 4,90 Euro Versand.
Okay.
Das ist alles nicht so viel, aber es läppert sich halt.
Ja, natürlich.
Ist auch ganz cool dargestellt, weil bei dir im Kundenkonto kannst du noch gucken, wie voll deine Fässer schon sind.
Ja.
Also ich würde behaupten, es war ein großer Programmieraufwand. Ich musste das zum Glück nicht machen. Das haben Profis gemacht, aber die haben das auch exzellent umgesetzt. Auch erst gestern mit denen gesprochen tatsächlich.
Ja.
Die waren auch auf der Messe, auf der ich jetzt hier war. Das ist auch der Grund, warum das jetzt hier so spontan funktioniert hat.
Ja, cool.
Und es war auch ganz schön, die Leute dahinter mal zu sehen, weil die haben wir vorher nie gesehen. Das war ein Riesenthema, es lief jetzt ungefähr 6 Monate, das Projekt. Und ich war echt froh, als das live ging und auch so gut angenommen wurde.
Es spricht noch mehr dafür, dass wir nicht nur diesen Lindoris da bestellen, sondern vielleicht gucken, was es da noch gibt.
Ja, dass wir den 6er-Karton auch wirklich voll machen und nicht nur mit einer Flasche.
Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr den stabilen 6er-Karton dann auch nehmen.
Ja.
Oder 2.
Es ist halt daran gebunden, je mehr du halt, also du musst nicht auf einer bestellen so viel bestellen, sondern halt je länger du bei uns bestellst, umso mehr bekommst du halt.
Ja, aber können wir ja.
Ja.
Das ist halt auch kostenlos. Also du musst kein Geld vorher einzahlen, sondern du musst dich nur registrieren. Und das war's schon. Und dann bist du dabei.
Umso besser, das spricht ja noch mehr dafür.
Mega geil, das machen wir definitiv. Wären wir blöd, wenn wir es nicht tun.
Das sagt jetzt nur, weil ich hier sitze.
Wart mal ab, bis du die Bestelllisten siehst.
Kunde droht mit Auftrag.
Jetzt hat er so ein komplexes Finish gehabt und wir haben schon über dein Lieblingsfinish gesprochen. Wenn du jetzt ein Fass hättest und man fragt dich, hör mal, das füllen wir jetzt ab. Such dir mal aus, worin wir das finishen. Wäre das auch ein Port oder sagst du, da hätte ich noch eine geile Idee, ich wollte schon immer mal das und das machen oder haben?
Das wäre tatsächlich ein Brandy-Fass.
Ein Brandy-Fass?
Ja, ich trinke tatsächlich auch gerne Brandy. Jetzt könnt ihr über mich lachen, aber tatsächlich Carlos ist auch so einer meiner Lieblingsbrandys. Das ist Massenware, aber es ist halt wirklich gutes Zeug. Und wenn die da jetzt mal ihren Spirit in Fass gelagert haben, man kennt es ja aus einer Cognac-Fassreifung, das ist schön fruchtig, schön knackig, auch kernig und Brandy kann halt auch mithalten und dann das würde ich mal gerne.
Das finde ich auch richtig gut, weil das mal was Originelles ist, ne?
Ja.
Schon mal eine Brandy-Fassreifung gesehen oder getrunken?
Nein.
Beides ich auch nicht.
Cognac, ja.
Ja, genau.
Ist ja im Prinzip auch, also Brandy ist ja im Prinzip
Cognac. Steht ja auch noch hier von der Vorbesprechung.
Aber
Brandy auch noch nie gesehen.
Ja, und nie. Also das wäre tatsächlich mal sehr interessant.
Mega cool.
Sehr coole Idee und Inspiration. Vielleicht hört das ja der Richtige.
Ich würde sagen, wir verlassen mal die Lowlands und gehen rüber in die höchsten Highlands. Also nicht auf die Orkney-Insel, sondern etwas darunter. Nämlich widmen wir uns einer nicht mehr ganz so jungen Destillerie, die aber immer noch zu den Jüngeren in Schottland gehört. Nämlich den lieben Kollegen von Wolfburn.
ist auch die nördlichste Destillerie auf dem Festland.
Ja, was ganz genau.
Was ich tatsächlich auch letztens gelernt habe, aber das Ganze nochmal spannender macht. Also.
Richtig, Wolfburn sind die nördlichsten Nordschotten auf dem Festland, brüsten sich auch damit. Ich finde das eh krass, fast jede Destillerie hat irgendeine Unique Selling Proposition, wo die sagen, so, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Die längsten Stills oder die nördlichste Destillerie oder die älteste auf Isla oder was weiß ich, oder die einzige auf der Isle of Skye.
Also umso länger du suchst, umso eher findest du irgendwas. Der grünste Rasen. Oder, das ist also, keine Ahnung, die meisten Fenster. Ne, das ist, ja,
also lang dauert es nicht mehr, dann ist das so.
Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt bei den nördlichsten auf dem Festland. Ja, ich würde sagen, ich versuche das Ding mal wieder aufzumachen. Oh. Das ging diesmal deutlich besser als beim Lindoys.
Wolfburn habe ich das letzte Mal getrunken mit dir und Chrissy, Johannes und mit Laura,
ja.
Als wir in Dresden waren,
ja.
In der Whisky Bar.
Stimmt,
da hatten wir uns einen Wolfburn gegönnt. Das war das letzte Mal, dass ich einen Wolfburn getrunken habe.
Also ihr entjungfert mich heute tatsächlich, dass die zweite.
Nein. Das ist ja Wahnsinn, wie viele erste Male wir heute haben.
Ja, und deshalb, weil, obwohl ich schon so viele getrunken habe,
ja.
Dass die noch nicht dabei waren.
Ja, viel ist ja relativ, ne? Ja, man muss ja sagen, wirklich, der Whisky hat ja so ein bisschen eine Hochzeit erlebt.
Ja.
Und ja. Da ist, wir haben das glaube ich schon ein, zweimal erwähnt, das ist meines Empfindens nach, nachdem wir so mit dem Whisky angefangen haben, also bei mir war es ja 2010, da bin ich so wirklich auf den Whisky gekommen und das war glaube ich noch nicht so ganz. Danach finde ich, kam so eine Zeit, wo es irgendwie cool war und in war und so, man macht auf bärtigen erwachsenen Herren und trinkt einen Whisky und das wurde dann so ein bisschen zum Innengetränk und jeder hat plötzlich Whisky getrunken. Da kam so eine richtige Whisky-Bubble auf, aber gefühlsmäßig ist die mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen abgeflacht, abgeschwappt.
Ja. Ja.
Für mein Empfinden, das ist mein persönliches Empfinden, kam dann danach auch so eine Gin-Bubble, das wurde dann ganz groß irgendwie. Könnt ihr das sehen? Habt ihr auch so eine Erfahrung gemacht oder ist das nur so ein Gefühl von mir?
Nee, ist nicht ein Gefühl von dir, sondern ich finde, das ist sogar wirklich so, diese Gin-Bubble, die haben wir auch noch am Ende miterlebt. Die ist dann irgendwann geplatzt und dann war Gin auf einmal so ein bisschen out. Da ging auch ein bisschen Whisky mit in diese Richtung, nicht nur ein bisschen, sondern leider wirklich sehr stark. Da war ein Hype und alle wollten auf einmal Gin machen, alle wollten auf einmal Whisky machen. Gut, alle können nicht Whisky machen, sondern die Destillerien haben dann selber gesagt, ja, wir hauen jetzt raus, was geht. Und dann auf einmal, Alter, ist jetzt egal, sondern wir hauen alles raus, was wir haben, jedes Fass. Genau wie bei Gin ist das bei Whisky halt auch so passiert, dass einfach zu viel da war, das Angebot war viel zu breit und der Markt war völlig übersättigt. Und das ist dann halt einfach eingebrochen. Es geht auch so ein bisschen einher mit dem asiatischen Markt, der komplett eingebrochen ist und dann halt auch in Europa, auf einmal war weg. Also die Nachfrage war wirklich auf einmal komplett am Ende. Und dann muss man erstmal gucken, so, weil dann kamen die ganzen Destillerien mit ihren 20.000 Abfüllungen und alle haben kein Item mehr drauf gehabt. Dann war das auf einmal die Campbellton Harbor Abfüllung, dann war das auf einmal die, keine Ahnung, Dan Morangi, Tale of, keine Ahnung. Ja, damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind. Damit will ich nur sagen, es wurde halt rausgehauen, was ging. Und dann kommt auch zum Beispiel so ein Destillerie wie Caro dabei und sagt dann halt, wir können jetzt erstmal im nächsten Jahr nichts mehr abfüllen, weil wir haben alles rausgehauen, was ging. Und das hat den Markt so ein bisschen kaputt gemacht, weil man wollte natürlich diesen Hype dann befriedigen, aber dann ging es nicht mehr darum, dann Geschmack jetzt zu befriedigen, sondern mit Geld. Und das macht das halt so ein bisschen kaputt.
Ja.
Das ist jetzt so hochgesteckte Kritik, sage ich mal, aber es ist halt leider so, dass man das völlig übersättigt und dann geht auch ein bisschen der Spaß verloren.
Ja.
Hat man schon bei den Kunden gemerkt, dass denen halt die Nachfrage deutlich zurückging. Da ging es mehr auf die Standards und so kreative Abfüllungen, die blieben dann auch immer im Regal stehen. Die normalerweise waren die dann von 5 Minuten ausverkauft, jetzt stehen sie da. Man kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil es ist dann halt die 27. Sherry-Fass-Abfüllung aus dem gleichen Monat und dann irgendwann.
Absolut. Mittlerweile haben wir wieder ein schön gelb-goldenes Destillat in unserem Glas.
Ja, sind dunkler unterwegs als gerade. Nicht so dunkel wie vorhin noch beim Kleidzeit, aber auf jeden Fall sieht es wuchtiger aus im Glas.
Ist das nicht sogar die älteste Abfüllung von Wolfburn?
Ja, die anderen hatten kein Age-Statement und natürlich bei jungen Destillerien ist es schwierig, aber wir sind mittlerweile schon bei satten 10. Das heißt, also normalerweise beginnt ja die Core-Range der alten, eingesessenen Destillerien bei 10 Jahren.
Ja.
Jetzt sind wir bei den jungen Destillerien, bei einem 10-jährigen Whisky schon beim höchsten Age-Statement, was verfügbar ist.
46% ist mal wieder die Hausnummer.
Oh,
wir bleiben heute dabei. Wobei ich sehe, hier im Nachgang haben wir dann noch so 63%.
Ja, das ist für die Nachbesprechung.
Ja.
Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe gerade erst auf die Flasche geguckt, nachdem ich gerochen und geschaut habe. Von der Farbe und vom Geruch hätte ich jetzt nicht sofort auf Oloroso getippt.
Nee.
Da ist er etwas verhaltener.
Das wird ein Finish gewesen.
Jetzt, wenn ich es weiß, ja, Finish definitiv, meine ich schon zu riechen. Aber jetzt, wo du es weißt, merkst du die Noten, aber der scheint sehr dezent zu sein. Ja. Die Farbe schreit schon nach Finish.
Ja. Ja. Und ist natürlich nicht gefärbt, also sonst wäre das für eine Färbung auch tatsächlich, dann hätte man sich in der Farbpalette vergriffen, wenn man diese Farbe hätte färben wollen. Wenn wir es wortwörtlich übersetzen, steht dort aged for a minimum of 10 years in specially selected Oloroso Sherry Casks. Das heißt, da steht kein Finish, sondern das klingt nach Vollreifung.
Aber nee. Guck mal, der ist 10 Jahre alt. Da insistiere ich. Der kann nicht 10 Jahre in dem Oloroso-Fass gelegen haben.
Aber da gehe ich mit schon mit, weil das klingt wirklich so. Es kann aber auch wieder ein bisschen sein, dass man das versucht, so klingen zu lassen.
Ist das Marketing?
Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ja. Wir probieren also, das gleich mal, aber ja. Der Geruch und die Farbe, also wenn das ja, bei einer 10 Jahre Vollreifung rausgekommen ist, dann breche ich vom, dann falle ich vom Glauben.
Sehr, sehr mild dann auf jeden
Fall. Ja,
das aber stimmt. Es kann dann auch gewesen sein, dass es mal ein Oloroso Third Fill ist oder so.
Dass die Daumen einfach schon ein bisschen ausgelutscht sind.
So ein Sherry-Spritzer.
Weil es ist ja auch noch, klar, 10 Jahre, ist schon ein bisschen älter, aber es ist halt dann immer noch eine junge Destillerie und vielleicht haben sie einfach nicht die Mittel gehabt, um sich so ein teures Oloroso-Fass zu kaufen, das halt gerade frisch ist.
Durchaus nachvollziehbar.
Das kann alles sein, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, das finden wir aber erst raus,
wenn wir es trinken. Der kleine Rauch kann natürlich auch so ein bisschen den Sherry überlagern.
Das ist durchaus möglich,
aber let's try.
Sanche.
Na, der ist aber am Gaumen anders als in der Nase.
Ja, okay.
Sherry bekomme ich jetzt immer noch nicht
durch. Nee, der ist gar nicht vorhanden.
Ja, ich merke den schon. Gut, ich merke den schon hinten.
Aber so spät.
Leicht rauchig, ja. Das überlagert aber nicht. Also ich finde, das harmoniert sogar sehr schön mit dem Sherry. Das ist eine coole Paarung. Aber bei 10 Jahren Vollreifung.
Nein.
Also ich gebe dir, das war ein cooler Einfall. Ja, entweder das zum 5. Mal benutzte Season-Fass. Oder er ist einfach nicht vollgereift. Weil dafür ist zu wenig da.
Also in der Nase hatte ich den leichten Sherry. Es ist Oloroso, aber die Trockenheit vom Oloroso wird ein bisschen von der leichten Rauchigkeit überlagert. Deswegen bleibt nur der Sherry ohne Trockenheit. Aber am Gaumen habe ich die im ersten Schluck nicht gehabt, aber zu 0%. Hättest du mir gesagt, das ist ein Ex-American Bourbon Barrel, hätte ich gesagt, unterschreibe ich dir.
Also ich muss sagen, ich habe es ja eingangs erwähnt, meine Nase ist schon ein bisschen flacher. aber, also Sherry schmecke ich gar nicht raus.
Ja,
wenn du gesagt hättest, so das Mais-Eiche, Bourbon Barrel, gehe ich auf jeden Fall mit, aber...
Ich schmecke einen Sherry schon, also ich muss sagen, es ist gerade, weil es eben leicht rauchig ist.
Ja, genau. Aber...
Es paart sich schön mit dem Rauch. Das finde ich ganz angenehm. Das muss man ihm lassen. Ne? Das ist wirklich oft Rauch frisst Sherry oder Sherry überlagert Rauch. Hier geht das sehr schön mit einher. Aber er ist flach, was den Sherry angeht. Also da haben wir heute diverses anderes gehabt.
Es paart sich schön. Kannst du mir ein bisschen mehr über Paarung erzählen?
Ich wollte gerade sagen, paart sich auch schön.
Jetzt geht's los.
Ja. Flache Nase und Paarung.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen.
Deswegen war das Fenster auch, weil das Niveau gerade rausgelaufen.
Deswegen habe ich es schnell zugemacht, damit es nicht wieder zurückkommt. Ja, also, wenn man sich die letzten Folgen anhört, sind wir von Pflaumen über goldene Nektar hin zur Paarung gekommen. Das wirft kein gutes Bild auf uns. Ne?
Den ist goldenen Nektar hatte ich schon wieder vergessen.
Das ist ja schön, man ist im Kopf noch ein bisschen jung geblieben. Ne?
Das hat Nektar.
Ich sage auch die ganze Zeit, ich muss noch erwachsen werden. So 32 Jahre.
das geht uns und vor allem dem alten Mann neben mir nicht anders.
Mhm. Ja, du hast vorhin von offensichtlich grauen Haaren und tiefen Furchen im Gesicht gesprochen. Da habe ich mich schon leicht angesprochen.
Aber guck mal hier, ich werde immer auf meine grauen Barthaare jetzt angesprochen. Die sprießen einfach nur dahin. Also so in den Mid-30ern wird es echt schlimm.
Mid-30er? Ich bin 28, 26 so.
Oh, nee, 37.
Möchtest du noch ein Whisky haben?
Das war das Ziel.
Den kriegst du.
Also ich sag mal so, der Wurf mit 10 ist jetzt nicht schlecht, wenn sie das Oloroso, also wenn sie das Sherry-Fass da wegnehmen.
Ja.
Da muss ich... Das tut gerade ein bisschen weh, da so sagen zu müssen.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Ist nicht schön.
Ja. Ich finde, du hast ja auch, du wächst eine Erwartungshaltung. Wenn du da Oloroso Vollreifung, wenn man es so interpretiert, liest, hast du eine Erwartungshaltung und denkst, da kommt jetzt ein Brett, was dir wirklich so die Erpelpelle auf die Haut bringt. Und das fehlt.
Auf jeden Fall.
Ist es ein guter Whisky?
Wir wissen ja nicht mal, ob das eine Vollreifung ist, sondern es wird nur angedeutet,
dass es ist. Ich gebe euch recht, es liest sich schon so, es schmeckt halt keinesfalls so. Wir haben uns gerade halt ein bisschen auch in der Vorbesprechung über Sherry Seasoned und richtige Sherry Casks unterhalten. Und das ist halt durchaus möglich, dass man eben sagt, Komm, die sind günstiger. Ich kriege auch sehr schwer richtige Sherry-Fässer, richtige, wo mal Sherry drin gereift hat, zum Zwecke der Sherry-Reifung, sondern wirklich diese, ich mache ein Fass und fülle mal Sherry rein, dann schwenke ich das und lasse das ein bisschen liegen, dann ist das ein Sherry-Season-Fass. Die sind halt deutlich günstiger, das ist so eine Fassindustrie. Das kann halt sein. Die transportieren was, aber wenn du das zum zweiten, dritten Mal nutzt und nicht wieder nachseasonst,
dann ist da halt nicht mehr so viel.
Irgendwann zieht er nicht mehr so viel daraus.
Einmal das, und ich kann aber auch nicht nachvollziehen, warum sie das dann immer noch so draufschreiben, weil vermehlt wurde ja trotzdem bei denen und da wird auch ein Master, wenn er dahinter steht, der ein bisschen Ahnung hat. Weil Wolfman ist jetzt ja auch nicht so eine schlechte Marke.
Gar nicht. Muss ich sagen, ich durchaus bei mir im Kopf positiv behaftet.
Ja. Ist es auch. Also den Aurora habe ich sehr früh getrunken, als die gerade neu am Start waren. Der hat mich überzeugt, der war wirklich gut. Mein Liebster von Wolfburn war der Nummer 458, der in First Fill PX Fässern gereift ist.
Da haben wir es aber auch dabei, First Fill.
Ja, ja. Genau. Und das waren gute Whiskys, die haben mir sehr gut geschmeckt. Der schmeckt mir auch, das ist ein guter Whisky. Aber durch diese erweckte Erwartungshaltung enttäuscht er mich tatsächlich hinten raus ein bisschen.
Muss man leider so sagen, das tut gerade echt ein bisschen weh, weil ich habe da jetzt viele Hoffnungen, also auch für einen Sherry Cask Finish habe ich viele Hoffnungen dran gelegt, aber das hat man jetzt hier nicht so gemerkt.
Ja.
Wenn wir das mit dem hier vergleichen, den wir hier stehen haben, da sind schon Welten dazwischen.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch abgefahren, weil man macht sich ja im Vorfeld Gedanken, welche Whiskys nimmt man, welche Reihenfolge nimmt man. Und dadurch, dass wir uns ja wirklich geil gesteigert haben von deinem Lieblingswhisky zu einer schönen Neuveröffentlichung, die wir alle noch nicht kannten, hin zu dem völlig überraschenden Lindoris, denkst du ja auch, jetzt kommt Stufe 4 der Rakete. Mhm. Wir sind aber wieder gerade auf Vorstufe 1. Ja. Also von den vier Verkosteten ist der bisher für mich der am wenigsten spektakuläre.
Ja. Mischst du eigentlich Whisky? Willst du einen Single Malt mit irgendwas mischen?
Nein. Also jedem das seine. Ich sage immer so, trink den Whisky so, wie er dir schmeckt. Wenn jetzt jemand sagt, ich muss den mit Cola trinken, weil nur so schmeckt es mir, dann ist das vollkommen okay. Wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe jetzt einen 40-Jährigen mit Cola getrunken, dann darfst du gerne nach Hause gehen.
Dann tut's weh.
Aber das ist halt auch wiederum, es ist, jeder trinkt den Whisky so, wie er ihn mag. Der eine trinkt ihn auf Eis, der eine trinkt ihn dann halt neat. So, ich mag ihn neat, ich mag ihn aus der Flasche, so wie er gerade kommt. Nicht kalt, nicht warm, einfach so Zimmertemperatur und dann rein damit. Aber es gibt halt auch Menschen, die sagen, ich trinke mein Whisky wirklich mit Cola oder ich trinke ihn mit Ginger Ale. Und das, wenn die das so mögen, gerne. Ob man jetzt einen 100-Euro Whisky kauft und den dann mit Ginger Ale oder Cola mischt, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Auch welches Glas man verwendet. Wir verwenden jetzt ein Stielglas, da nehmen wir mal Glencairngläser stehen, das muss jeder für sich entscheiden. Mir ist halt nur wichtig, dass man sich nicht verurteilen lässt, du trinkst den Whisky falsch. Weil es gibt so in meiner, also zumindest in meiner Welt gibt es keinen, du trinkst es falsch, du trinkst es so, wie du es magst.
Das ist auch
so. Es ist halt ein Genussprodukt und Genuss muss halt jedem selber quasi von der Hand gehen.
Das macht sehr, sehr Bock, mal einen schönen irischen Whisky im Sommer mit Ginger Ale und ein bisschen Limette zu trinken, macht wirklich Bock. Oder auch wirklich einen richtig guten Whisky-Cocktail mit einem nicht 20-Euro Whisky, sondern mit wirklich was Schönem, auch mit einem Age-Statement, macht auch ab und zu Bock. Aber grundsätzlich sehe ich es genau wie du, wenn man dann irgendwie in Springbank 21 mit Cola puncht, dann irgendwie, weiß ich nicht, gruselt's mich.
So ein schöner Whisky-Highball ist ganz cool oder sowas Spritziges, irgendwie so einfach im Sommer ein Whisky-Soda oder ein Whisky-Sour oder sowas, das ist ganz cool.
Ja.
Und interessant finde ich diese extra zum Mixen erdachten Abfüllungen.
Ja.
Es gibt jetzt diesen X,
von
X,
was war das?
Glenmorangie. Ja, die sind extra zum Mixen. Die sind halt auch nicht so teuer. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das wäre schade drum. Ja. Das finde ich dann wiederum sehr interessant, wenn die Destillerie direkt sagt, hey, den haben wir extra designt und gemacht und geblendet oder destilliert, um ihn perfekt fürs Mixen zu machen. So wie Ockentoschen auch gesagt hat, den, ich glaube, ein Sauvignon Blanc Reifung, der ist gemacht, um ihn kalt zu trinken. Der steht unten im Kühlschrank. ein Whisky designed, um ihn kalt zu genießen.
Ja.
Ich habe sonst noch nie einen Whisky im Kühlschrank gehabt, aber da steht es halt drauf. Deswegen machst du das.
Ja.
Sehr interessant, wenn die Destillerien direkt darauf eingehen und sagen, wir machen den jetzt so.
Ob du es glaubst oder nicht, wo du sagst, kalt zu trinken. Ich habe mal den Nicker from the Barrel.
Ja.
Das ist ja diese kleine 0,5 Liter Flasche.
Ja.
Und das ist ich sag mal so, wenn die Flasche gerade frisch aufmacht, ist erstmal interessant. Nicht trinkbar. den habe ich tatsächlich mal 2 Wochen im Gefrierfach drin gehabt und ihn danach getrunken. Danach ist es ein exzellenter Whisky.
Ja.
Also das hatte ich auch noch nie, aber es war einfach so der Gedanke, ich packe ihn ins Gefrierfach und dann trinke ich den mit Ginger Ale. So, das war ging genau in die Richtung.
Ja.
Und dann habe ich ihn dann trotzdem nochmal pur getrunken und dann ging der runter wie Öl.
Das war ist ja krass.
Also dann aber auch wieder auf Zimmertemperatur aufgeheizt, sage ich mal.
Ja.
Überragender Whisky. Man muss ihn nur einmal fast einfrieren. Und dann geht's.
Muss ich nochmal zurückkommen auf unsere Japaner-Folge.
Ja.
Der Toki, ein Whisky für paar 20 Euro, Das ist ein herrliches, ein traumhaftes Destillat.
Überraschend, ne, was sie machen können.
Boah, ja. Interessant zu hören. Da hat ja jeder eine sehr, sehr eigene Meinung zu, aber tatsächlich sagen die meisten uns auch, die wirklich tief in der Whisky-Welt drinstecken, hey, das ist für euch gemacht, macht damit, was ihr wollt, Hauptsache, das schmeckt euch.
Ja.
Das ist eigentlich der Tenor und das finde ich sehr, sehr cool.
Ja. Es gibt ja auch diese Folge von Delmore, ich kann jetzt nicht aus dem Namen von dem Masterblender, der hat gesagt, das war ja so eine April-Folge, sag ich mal, wie trinkt man Whisky richtig? Und dann füllt er was ins Glas und dann muss man das wieder wegkippen und dann machst du nochmal ins Glas und sagst du, hello, hi, und dann kippst du es wieder weg. Und er hat damit halt auch so ein bisschen die Leute auf die Schippe genommen, die gesagt haben, so, du musst Whisky so trinken oder auch nur so. Ich meine, jetzt jemand aus der Industrie selber, also von Delmore ist es auch eine Hausnummer, der dann halt auch sagt, so, du trinkst den Whisky so, wie du ihn willst. Und da kommt es halt auch an.
Übrigens auch von, ich glaube, Compass Box ist das. Ja. Da gibt es so eine kleine Videoreihe, wo es irgendwie darum geht, wie trinkst du Whisky, wie genießt du Whisky, super cool.
Ja.
Läuft auch auf diesen Tenor hinaus. Geht halt auch um verschiedene Whiskys dann. Compass Box sowieso auch. Bin ich ganz großer Fan von. Viel blendet irgendwie, aber auch jung und geile Ideen.
Ja.
Und das, was die da zusammenblenden, ist einfach fantastisch. Zuletzt kam der Spaniard zu mir, der leider nicht mehr hergestellt wird.
Ja.
Eine unheimlich coole Kombination, rein von der Idee her. Orchid House finde ich auch unheimlich gut.
Oh.
Artist Blend habe ich noch ein Pröbchen von unten und es nähert sich auch unsere Compass Box Folge, muss man sagen.
Ja, ja.
Dafür haben wir die Lage jetzt aufgefüllt.
Sehr gut.
Haben wir.
Also, Compass Box generell in Sachen Transparenz, ich glaube, da gehen die halt ganz neue Wege.
Total.
Ecken überall an, wo es nur geht.
Wirklich brutal.
Aber ich verstehe das nicht, weil das ist eigentlich so, sollte es eigentlich sein. Du kaufst ein Blended Malt und dann denkst du halt so, okay, was ist jetzt eigentlich drin? So, und dann schmeckt dir das überragend gut. So, Orchid House, du hast es gesagt. Es ist ein so guter Blended Malt. Du denkst dir halt so, warum ist der so gut?
Ja.
Wobei kannst du es normalerweise einfach nicht herausfinden. Und dann siehst du halt, aber okay, das Ben Rhines, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Linkwood drin und dann guckst du halt auch mal diese Destillerie an, die du normalerweise nie auf dem Schirm hast.
Mhm.
Und dann auf einmal, wir haben vorhin eingangs darüber gesprochen, Linkwood, überragender Whisky, ich bin genau so an Linkwood gekommen.
Ja.
Und Ben Rhines, da kommst du schwer dran, weil es ist halt eine große Destillerie, die aber halt häufig in Blends verschwindet.
Ja.
Aber dann findest du doch mal eine Abfüllung von denen und bist total überzeugt von denen, weil es ist einfach guter Whisky, der halt diesen Blended Malt zu dem macht, was er halt ist. Mein Orchid House, wer den mal getrunken hat.
Ja.
Alle haben mich vorher mal ausgedacht, dass ich die ganze Zeit Glasgow sage, die ganze Zeit Orchid House sage. Und dann probieren sie den.
Ja.
Und auf einmal haben sie doch zwei Flaschen.
Großartig.
Stehen. Ja.
Richtig. Und auch dieser Mut, einfach Grenzen auszutesten, auch mal eine Ohrfeige zu kriegen, wenn sie es übertrieben haben. Das ist, finde ich, ist so wie bei der Formel 1. Wenn du dein Auto so modifizierst mit irgendwie Heckspoilern oder Unterböden oder Reifen oder Sprit, dass es an der Grenze der Legalität ist und dann später wegen dir die Regularien angepasst werden, weil du eine Lücke gefunden hast und dann heißt es ja, aber nee, das ist nicht mehr unseres, das ist jetzt verboten.
Ja.
Sei es eine Fassdaube einfach unter den Deckel zu packen und mitten ins Fass zu hängen, damit der Whisky noch mehr Holzeinfluss hat oder andere abgefahrene Sachen. Und zack, auf einmal darf eine Abfüllung von Compass Box nicht mehr Whisky heißen, weil sie den Bogen überspannt haben.
Ja.
Finde ich mega
aber
geil.
Sie versuchen.
Ja.
Es ist ein bisschen schade, dass jetzt auch der Maltmaster abgewandert ist. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass dann die Whisky in Zukunft nicht mehr ganz so gut werden.
Ja, ja.
Aber trotzdem, was sie bis jetzt abgeliefert haben. Also es lief mir echt fast ein Tränen über die Wangen, als gesagt wurde, okay, den stellen wir jetzt ein. Der kommt jetzt nicht mehr raus. Und dann so Orchid House. Da war aber auch das Regal dann von mir auch leer, ne? Weil dann alle wissen so, das ist guter Whisky.
Ja.
Habe ich immer verfügbar und auf einmal ist es
dann. Das war mit dem Spaniard genauso.
Ja.
Ja, der ist genau darunter gefallen. Ja. War auch tatsächlich, muss ich mich outen, der Grund, als ich das gelesen habe, habe ich schnell meine Flasche bestellt.
Ja. Ja.
Das, ich damit der da ist.
Viele haben ja auch dieses Klischee vor Augen, so Blended Whisky ist nicht gut.
Ah, ja.
Das ist so,
das Klischee,
mag bei manchen ein bisschen stimmen, weil so ein bisschen der Grainanteil ziemlich hoch ist.
Ja, und ganz so genau, ganz genau. Du musst wissen, welcher das ist.
Ja, aber so Blended Malt macht man nie was falsch.
Ja.
Vor allem, wenn das von der Hand kommt, die Ahnung davon hat. Ne?
Richtig.
Die Walker zum Beispiel.
Ja. Ja.
Das ist ein Hausnummer. Von mir aus, also viele zerreißen auch Johnny Walker, aber Johnny Walker ist nicht ohne Grund so groß geworden.
Ja, ja.
Es gibt Abfüllungen von denen, die kann man gerne im Regal stehen lassen.
Ja.
Es gibt aber auch Abfüllungen von denen, für den Preis machst du absolut nichts falsch.
Ja, ich finde immer so ein typisches Ding ist so, ab Blue Label geht's richtig los, wo man sagt, hey,
das ist immer ein bisschen teuer.
Ja, ja, genau. Aber das ist halt trotzdem, dass immer ein Blended bleibt, dass es echt gut wird. So. Und ich hatte auch mal einen Double Black hier.
Ja,
der ist nicht so teuer,
der
ist aber durchaus trinkbar. Ich müsste mir jetzt kein Red Label in den Schrank stellen. Aber so ein Double Black oder so, das ist dann schon okay. Und du weißt doch, da sind vernünftige Destillate drin.
Ja.
Und wenn du halt wirklich so ein Blue Label oder sowas hast, hast, ja, da legst du auch schon ein bisschen Geld hin, aber es ist echt ein vernünftiger Blend. Und ich habe unten noch einen Chivas 18.
Stimmt.
Der ist auch okay, ne? Also ist ja auch ein Blend,
ja,
aber ist jetzt auch nicht der günstigste von denen. Und da merkst du schon auch, da kannst du auch nachlesen, was zum großen Teil drin ist. Mhm. Da sind wirklich, wirklich vernünftige Destillate.
Ja, natürlich. Die Chivas Brothers haben sowieso sehr viel gemacht für die Whisky-Branche, haben auch in der Down-Phase, wo nicht so viel ging, dann viele Destillerien unterstützt, aufgekauft, verwaltet, dann ehemalige Single Malt Destillerien zu Grain Destillerien umfunktioniert, damit sie am Laufen bleiben, haben dann wiederum einzelne Destillerien aus ihrem Portfolio veräußert, damit da wieder was von kommen konnte, jetzt nach dem Whisky-Boom. Die haben unfassbares Know-how, denen liegt der Whisky sehr am Herzen und die haben viel für die ganze Industrie getan.
Jetzt haben wir viel über die Entwicklung der Whisky-Welt gesprochen, mit dem Whisky-Hype, und dass er wieder abgeflacht ist. Was glaubst du denn rein persönlich, wie die Zukunft aussieht?
Gut. Tatsächlich. Naja, also ich bin tatsächlich sehr positiv gestimmt, weil jetzt gerade das wieder so ein bisschen sich zurückgeschraubt hat. Natürlich, jetzt kamen auch wieder die ganzen Preiserhöhungen und so. Das geht gerade auch wieder zurück. Mhm. Also der Trend ist sehr positiv. Die Nachfrage steigt. Die Nachfrage war ja deutlich zurückgegangen, was natürlich auch damit zusammenhing, dass dann mal so ein paar Destillerien gesagt haben, wir machen mal ein bisschen teurer und so. Und dann ging die Nachfrage natürlich auch noch ein bisschen zurück. Das hat alles ein bisschen reingespielt.
Ja.
Das bessert sich gerade deutlich. Und das merkt man auch, dass halt dann die Stimmung wieder besser wird und dass dann der Markt wieder offener wird und dann halt auch nicht mehr alles rausgewonnen wird, was geht, sondern halt was gut ist.
Mm, ja.
Das ist ein Trend, den wir sehr begrüßen.
Das habe ich auch bei manchen Destillaten sehr stark gemerkt. Also wir haben es ja schon, wir haben zweimal schon über Lagavulin gesprochen und so ein 16-Jähriger, der richtet sich dann eben nach Markt, nach Anfrage und nach Lagerbestand und auf einmal kostet dann die Flasche im dreistelligen Bereich, obwohl man ihn vor ein paar Jahren noch für, ich weiß nicht, 60, 65 gekriegt hat. Und meinen ersten Springbank 10, den ich gekauft habe, den habe ich für, lass mich nicht lügen, 35 Euro gekauft. Mhm. Und damals war der 15-Jährige in der gleichen Bestellung für einen Kumpel mit dabei und der hat 60 bezahlt.
Ja.
Und was lachst du heute für einen 15-jährigen Springbank?
Mhm. Lamborghini? den Preis kann ich nicht sagen, aber es ist teuer geworden.
Ja, es ist wirklich teuer.
Also sehr, sehr teuer geworden. Für mich ist sowieso so ein empfindliches Thema.
Ja, hau raus.
Es war tatsächlich, also als ich angefangen habe in der Branche, war ja Springbank gerade so der absolute Hype-Artikel.
Mhm.
Ist er immer noch so.
Ich wollte gerade sagen, ich empfinde das immer noch so, ja, dass Springbank irgendwie so, boah, es ist was, was ganz, boah.
Ich war ja ganz neu in der Branche, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich wusste aus der E-Zigaretten-Branche noch, wenn da was ganz Cooles Neues rausgegangen ist, dann war die Nachfrage groß.
Ja.
Dass man da dann teilweise Drogen nach Hause bekommt, das war mir neu.
Was zur Hölle?
Ja, es war tatsächlich so, dass, also ich war auch nicht der einzige Händler auf dem Markt. Ich spreche jetzt von mir.
Ja, ja.
Von mir im übertragenen Sinne, sondern halt natürlich Whisky-Fass.
Ja.
Ich komme ja aus der Region Braunschweig ursprünglich und da gibt es auch einen Händler, der halt Wein und Spiritosen verkauft und der hatte dann auch von den gleichen Ergebnissen berichtet. Es ist dann auch mal so, dass man, dann kommt eine neue Abfüllung raus, also Springbank 10 in dem Fall, Local Barley, kann ich euch jetzt nicht sagen, 2022.
Ja.
Und Local Barley generell war ja sowieso noch so ein Ding, was nochmal deutlich größer gehypt wurde als dann Springbank 10.
Mm.
Also da reden wir dann darüber, dass der früher für 100 Euro gegangen ist und dann für 600 Euro weiterverkauft wurde. Und dann kamen halt auch mal so Nachrichten so, wenn ihr mir den nicht verkauft, dann kann es euch auch mal passieren, dass die Treppe runterfallen. Und dann nimmt es halt auch erstmal im nächsten Moment so, okay, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ne?
Junge, Junge.
Also da waren natürlich immer irgendwelche Leute haben geschrieben so, ey, ich bin so ein riesen Fan von denen, kann ich den bitte vorbestellen? Oder ganz genau weißt du, 10 Minuten später so bei eBay drin, dann für einen 17-fachen.
Ja,
also,
ja.
Weil du einfach nur mal schnell ein bisschen Geld machen willst.
Mhm.
Aber dann eine Drohung nach Hause zu bekommen, übertragene Sinne nach Hause zu bekommen, dass man ja dann die Treppe runtergestoßen wird, wenn man den jetzt nicht verkauft, da hört es irgendwo auf. Und man muss ja auch bedenken, wenn ich dir den verkaufe, ich habe deine Adresse, ist dir das bewusst? So, ich weiß, wer du bist. und es waren nicht nur einmal, es waren mehrfach solche Nachrichten, wie das dann,
krass,
wenn man die Mutter dann mal irgendwo hinzieht oder so, und dann denkst du, oh, Leute, es ist doch nur Geld am Ende des Tages.
Ja.
Also, so heftig kann man da nicht hinterher sein. Und dann hat man sich mit denen aus Braunschweig ausgetauscht.
Mhm.
Und dann denkst du so, okay, das machen die Banierinnen. Das ist ja das System dann. Und das ist schon echt traurig.
Das,
also, das
ist
war auch wirklich, bitter. Das war meine ersten Schritte da in der Branche. Mhm. Und dann direkt sowas, da schüttelst du schon mit Ohren.
Ja, tun sich dann direkt so Abgründe
auf. Das ist nicht mal Abgrund, das ist schon da wirklich so ein Andreas Grabner, der sich da zieht. Und, also dem verkauft man natürlich nichts.
Ja.
Und wir haben dann damals auch Springbank gesagt, wir verkaufen das an Kunden, die halt schon länger dabei sind. Die gut sind und dann auch zum vernünftigen Preis, weil die Preise wurden ja wirklich teilweise zerrissen.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, weil man muss Geld verdienen
und
so eine Marke wie Springbank kann mit einer hohen Marge dabei kommen und man hat bei Spirituosen einfach nicht viel Geld drin. Das ist leider so.
Ja.
Da sind viel Steuern, da sind noch viele andere facettende Faktoren mit drin und dann ist so Springbank eigentlich ein willkommenes Geschenk, dass man den Preis ein bisschen höher einsetzen kann und die Bereitschaft dennoch da ist, den auch für diesen Preis zu kaufen. Unabhängig davon ist dann so, dass man dann bedroht wird, wenn man den nicht zum UVP verkauft, dann da ist dann Schluss.
Junge, Junge.
Und ich will jetzt gar nicht wissen, wie es mit Offline-Händlern Alkoholverhalten ist. Die dann den Menschen noch in die Augen gucken müssen. Und dann stehen die dann da mit einer Knarre und wollen die dann haben oder so. Also das war, es hat sich deutlich gebessert, muss man auch so sagen. Es ist deutlich besser geworden, weil ja auch dann die selber reagiert haben und gesagt haben, okay, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ne? Das war schon echt faszinierend damals.
Ja, das ist schon echt so ein typisches Beispiel von Marktregulierung, von Nachfrage bestimmt Preis. Ne?
Das ist ja, aber das war absurd. das war einfach nur noch absurd.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, also, ja. Und der Whisky ist gar nicht so knapp, wie man immer denkt. Also es ist schon, dadurch, dass es eine kleine Distillerie ist, die auch noch viel Handarbeit investiert, was den ganzen Whisky ausmacht. Das macht ihn ja auch noch so gut, dass er wirklich noch traditionell hergestellt wird. Ja. Aber es ist nicht so, dass nur drei Flaschen davon rauskommen.
Unser Lieblings-Whisky-Laden, der macht auch gerne mal eine Aktion, wo der sagt, so, ich hau jetzt mal Raritäten raus für einen wirklich lächerlichen Preis.
Ja.
Aber Voraussetzung ist, wir machen den zusammen im Laden auf, wir trinken beide ein Glas aus dieser Flasche und dann kriegst du ihn für drei Viertel des Preises.
Ja, bumm. Das haben viele gemacht mit Sprimbing, dass sie gesagt haben, du kannst den gerne für den UVP haben, aber dann trinken wir davon.
Ja.
Ne? Und dann kriegst du ihn aber für den UVP. Und derjenige, der ihn genießen möchte,
der freut sich.
Angenommen. Natürlich. Ja, aber es gab dann da auch so viele Gegenwind also wenn man sich die Foren mal durchschaut, da ging es um einen Händler hier auch in Köln tatsächlich, der auch gesagt hat, wir machen das, wir machen den bei mir im Laden auf, dann kriegst du ihn zum UVP.
Ja.
Was ja wirklich ein passabler Preis ist. Ich glaube, 60 Euro für dann den 10-Jährigen? Soll ich ja nicht nein sagen. Ja. Also ich als Sander sage dann so, ja, klar, gerne. Ne? Dann trinken wir auch ein zweites Glas, wenn du möchtest.
Ja.
Und dann gab es da auch viel Gegenwind gegen. Ne?
Ja, schade.
Und dann ist dann wieder Flair raus.
Ist es. Und ja, bei mir ist schon sehr viel Whisky raus und sehr viel Luft drin in meinem 10-Jährigen Springbank. Also wir müssen bald eine Folge machen, sonst ist der irgendwann wegdiffundiert.
Ja, weißt du, wo noch viel Whisky raus und viel Luft drin ist?
Oh ja, in unserem schönen letzten Destillat, nämlich
im Glas.
Ja,
muss ja da was rein.
Ja, da muss jetzt was rein. Ich reiße die fünfte und letzte Flasche für heute auf und während es bei mir an den Fingern knackt, kann Philipp erzählen, was er uns als letztes mitgebracht hat.
Ich habe euch den neuen Adnerhof mitgebracht, den 5-Jährigen. Da gehen wir jetzt tatsächlich in die rauchige Region.
Oh, schönes Geräusch. Dieses Destillat ist besonders. Und ihr wisst ja, dass ich so ein kleines Fable habe mit Historie, Geschichte, warum ist was, wie, wann passiert. Und einer meiner liebsten unabhängigen Abfüller namens Hunter Lang hat mit seiner Family, mit den ganzen Langs, mit den ganzen Jungens, einen Traum gehabt, nämlich, dass sie nicht nur noch unabhängig abfüllen, sondern irgendwann auch mal was Eigenes haben. Was ist die berühmteste Whisky-Region in ganz Schottland? Isla. Und der hat es wirklich geschafft, neben diesen etablierten Monstern wie Bowmore, Ardbeg, Laphroaig, Bunnahabhain, zwischen Port Askaig und Bunnahabhain sich ein Stückchen Land anzuschauen, wurde einfach mal diese Distillerie drauf pflanzt. Und allein diese Cinderella-Story von ich bin unabhängiger Abfüller, ich habe einen Namen, ich habe eine Historie in meiner Familie, zu sagen, ey, lass das mal machen, könnte ja gut werden. Mhm. Und was ist passiert? Es ist gut geworden.
Mhm. Und er sah, dass es gut war.
Ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt gerade in der Alkoholstärke und das erste Mal heute ein bisschen gestiegen
auf 50%. Richtig, die machen klassisch auf 50.
Und da riecht auch richtig schön der Eiler. Also das ist schön, schön torfig.
Ja, aber ich finde sehr positiv. Also der ist nicht so phenolisch wie irgendwie ein Laphroaig oder so, sondern ein richtig schöner, knackiger Rauch, der wirklich noch ans Feuer, an den Feuerrauch erinnert.
Ja. Mhm. Finde ich sehr geil, dass du uns den mitgebracht hast.
Bin gespannt, hat eine schöne Farbe, ist ein sehr dunkles Gold für 5 Jahre. Das ist ja schon so ein Age-Statement, das an der unteren Grenze ist, aber cool, wenn man das setzt.
Ja.
Deswegen bin ich sehr gespannt auf den Geschmack gleich in der Reifung nach 5 Jahren. Aber gerade der Getorfte, der entwickelt sich da schon besonders in 5 Jahren.
In der heutigen Zeit vorhin 5 Jahre hinzuschreiben, das ist schon, da muss man schon Bumm haben. Weil man sagt ja so, ja, älter ist besser. Und viele gehen auch danach leider.
Ja, ja.
Da hätte man eigentlich gedacht, dass man da so ein Neue-Statement rausmacht. Aber dann auf einmal 5 Jahre einfach so.
Ja. Ist halt so. Fällt mir gerade nur bei Ardbeg ein. Die auch wirklich sagen, 5 Jahre.
Ja. Ja. Mekultor hat das auch.
Ja.
Das heißt, die Rauchigen von Billy Walker, die haben auch ihre 5 Jahre oben drauf stehen. Ich habe von Experten gehört, dass es beim rauchigen Whisky, der von getorften Malz lebt und nicht von der rauchigen Fassreifung, dass tatsächlich zwischen 5 und 8 Jahren manchmal besser ist als über 10. Weil ab dann überlagert eben je nach Fassstärke, Fasseinfluss eher die Fassreifung als dann das getorfte Malz. Mhm. Wenn ich natürlich eine rauchige Fassreifung habe in einem Laphroaig-Fass, ist das anders. Aber so zwischen 5 und 8 Jahren soll wohl der optimale Zeitraum sein für getorfte Whiskys, damit sie ihren Zenit erreichen. Mhm. Und du ein Gleichgewicht hast zwischen Fass und getorftem Malz.
Dann sind wir genau richtig dabei. Genau.
Sind wir!
Sehr interessant.
Auf unseren letzten Whisky.
Slanche.
Slanche.
Krass. Das ist genau, wie man einer sich vorstellen würde.
Ja, super ausbalanciert. Oh. Schönes Torf, schöner Rauch.
5 Jahre, bei dem mit einem Lafroig 10 Vergleich, der ist ja 2000 Welten besser.
Ist es, ja. Hundertprozentig.
Ich muss halt auch wirklich sagen, im Rauch ist der wirklich schön. Also ist sehr, der ist sehr, sehr, sehr rauchig. Mich würde da eine PPM-Angabe irgendwann mal interessieren.
Ja, ja, ja.
Der ist sehr rauchig, aber ein schöner Rauch. Wirklich so ein, wie beim Räuchern, so ein Räucherrauch und eben nicht dieses phenolige, Lafroig-rauchige, sondern wirklich richtig schön rauchig. Und ich finde, der steigt richtig in die Nase beim Trinken. Ne? Ja, dieser Rauch, der
kommt besser durch, ja.
Kommt hinten gerade richtig so an. Da hast du auch die typische, die Schinkennote kommt.
Ich wollte gerade sagen, genau, das habe ich auch. Mhm. Also ich finde so bei Artback oder bei Lafroig ist einfach schon zu viel.
Mhm.
Oder
genau,
gut, genau. Wenn man das schon mal getrunken hat, das ist ja schon gute Nacht dabei. Aber das ist, das ist immer wieder mein Thema, ne? Die jungen Destillerien, die machen es.
Ja.
Die treiben es voran.
Ja, das ist richtig krass. Wenn du jetzt mal keinen Schluck nimmst und so eine Minute wartest und schmeckst dann, das ist wie so ein gutes Stück Schwarzwälder Schinken.
Mhm. Da passiert viel Gutes am Gaumen. In der Nase hatte ich einen kurzen Eindruck, ein bisschen von Abrieb. Kennt ihr das, wenn man so zwei Feuersteine aneinander reibt?
Mhm.
Da kommt so ein bisschen so ein Funke, geht da in der Nase in den Geschmack rein. Aber wenn du den dann trinkst, dann ist das feurige, qualmige von einem Feuerstein weg. Und dann kommt diese schöne Nuance von Rauch, Torf, Süße und wirklich angenehm Schinken, auch auf einem richtig schön wuchtigen Brot. Vielleicht wirklich ein dunkles Brot, wo du dann den Schinken drauf hast.
Ja, boah, geil. Für einen rauchigen Whisky, ich habe das ja in der Vergangenheit immer schon mal gesagt, ich trinke nicht so viele rauchige Whiskys, zwischendrin auch mal gerne. Wenn man sich bei mir umschaut, findet man nicht so viele. Lafroig steht da hinten ein bisschen was, aber ansonsten nicht so viele. Das ist wirklich ein schöner und ein guter Rauchiger und ich gebe dir vollkommen recht, ich finde es schön, dass du es gesagt hast. Den finde ich besser als die meisten Lafroigs und auch als ein Artback. Also ich würde dem 10er Lafroig diesen Artner Hohe wirklich vorziehen. Also das.
Ja. Und mit 50% hat man tatsächlich immer für den Tod vom Wasser Spielraum, ne?
Ja. Wieder kommt das zum Tragen, was wir jetzt nach 5 Whiskys zum 5. Mal sagen. Junge Destillerien haben keinen Ruf, den sie verlieren können, weil sie auf einmal ihr Destillat anders machen.
Schön gesagt, ja.
Sondern sie starten ja neu und können, sie haben keine Limits, sondern sie können das machen, auf die gerade Bock haben. Und wenn du dann solche genialen Masterblender, Fassmanager hast, wie aus der Lang-Familie, dann können die ihr Know-how aber richtig in die Pulle bringen. Und das haben sie geschafft.
Ja, aber ich finde es schön, dass man so, man unterhält sich ja auf Messen mal, auch mit wildfremden Menschen. Das ist sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant. Das finde ich toll.
Ja.
Man merkt so ein bisschen, und ich sage es bewusst ganz provokativ, die Zeit des Whiskys als alte Männergetränk, ne, dieses, ich habe mein ursprüngliches, altes, rauchiges Destillat, die sind mehr oder weniger vorbei. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass sich das eben so entwickelt und immer was Neues kommt und man das immer weiterentwickelt.
Ja.
Vielleicht gibt es ja auch bald eine Brandy-Reifung.
Yeah!
Ja, dass halt immer wieder Ideen reinkommen und Sachen gemacht werden, wo man eigentlich vor 30, 40 Jahren gesagt hat, das kannst du nicht machen.
Hör auf. Aber da gehen ja zum Beispiel auch solche Destillerien mit Teaming, gehen halt auch mal ganz neue Wege und machen einfach mal.
Ja,
man muss ja auch mal einfach neu anpassen, weil Stillstand macht es auch dauernd.
Genau. Und ich glaube, die Verkaufszahlen sprechen da auch für sich. Also ich glaube, die entwickeln sich nicht aus Spaß so gut, sondern weil es wirklich gefragt wird, weil es wirklich interessant ist, weil viele sagen, hey, das finde ich interessant, das möchte ich gerne, das möchte ich gerne probieren und es schmeckt mir gut.
Was ich auch cool finde, ist, dass wir auf dem europäischen Festland natürlich auch mal mit anderen Holzarten agieren können. Einfach mal ein Kirschholzfass, ein Birkenfass, ein Kastanien, Haselnussfass nehmen können, wobei die Schotten immer auf Eiche limitiert sind. Deswegen mag ich auch immer mehr deutschen Whisky, weil wir einfach keine Limits haben. Gar keine Limits.
Ja, da gehe ich tatsächlich noch richtig im Irland dann.
Ja.
Also bei deutschem Whisky gehe ich mit, das sind tolle Whiskys. Mhm. Auch aus Mitteldeutschland kommt überragender Whisky.
Ja.
Nur die Iren, die machen einfach noch mal ein bisschen mehr.
Mhm.
Die trauen sich einfach noch mal ein bisschen. Ich glaube, das machen die auch einfach nur, um Schottland zu provozieren, ehrlich zu sein. Also gerade, wenn man das von gehört hat von Middleton, wie viel die machen mit ihrer
Method and Madness.
Method and Madness. Wie sie da gemacht haben und einfach nur, und dann der Dessertor gesagt hat, ja, das haben wir einfach gemacht, so, weil wir dachten so, ja, hier in Schottland so, ne? Und wir können einfach, ne? Hier nicht so, haha. Das ist einfach eine riesen geile Story. Auch wie sie brennen, ist halt, also innerhalb der Jameson Destillerie nochmal eine Destillerie aufzubauen mit einer winzigen Brennblase und dann einfach mal zu machen. Das kostet ein Schweinegeld, das ganze Spiel. Also die Whiskys auch zu kaufen kostet viel.
Oh ja.
Aber wie viel Herzblut die da reinstecken, nur um Experimente zu machen und dann gesagt haben, so ja, also wenn das jetzt fehlschlägt, ist halt auch nicht so schlimm. Wir haben da Jameson stehen, so. Ne? Das ist halt, ist dann halt so, aber es kommt halt wirklich gutes Zeug bei rum. Und auch mit Redbreast muss man sagen, was sie da mittlerweile raushauen, das ist schon, also dass der mehr mehrfach schon nominiert wurde, kann ich nachvollziehen.
Ja.
Die Standardabfüllung ist gut, aber die Cask-Strength-Abfüllung, also was man da für Spielräume hat, das ist überragend, ja, wirklich.
War mehrfach der beste irische Whisky des Jahres ausgezeichnet und wirklich vollkommen. Ja. Tolles Zeug.
Auch die, wie viel Geld sie investieren in die Historie, also um die Erhaltung der Historie von Whisky, ist überragend. Die haben ja, weiß nicht, wie viele Historiker die hier sitzen haben, aber mehrere. Und da werden ja dann die alten Rezepte rausgekramt aus Büchern, die wirklich fast zerfallen. Also sie müssen in einem hermetisch abgewickelten Raum diese Bücher öffnen, weil sie so alt sind. Da, wie viel, also, und das bei Jameson denkt man gar nicht.
Ja.
Aber dann tatsächlich ist dann so eine Riesendistillerie, da so hinterher so viel die Geschichte zu erhalten.
Richtig, auch der, wir sagen immer Papa Teeling, John Teeling,
ja,
was der mit Kool-Aid fabriziert hat, erste Distillerie in irischer Hand nach Jahrhunderten, um dann sein Baby wieder zu verkaufen, damit seine beiden Söhne dann in Dublin wieder die Teeling groß machen können. Ja. Wahnsinn. Also ich, wir sind riesen Irland-Fans.
Ja. Wirklich hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das sagen jetzt meine Tochter auch noch nicht, aber da steht ja der ein oder andere Irische.
Ja.
Zu Recht.
Das stimmt.
Was wir heute probiert haben, ist schon toll.
Ist à la Bonheur. Ja, ja, wenn wir schon gerade gegen Ende der Folge lang schlittern. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich.
Gerne.
Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mit so einem schönen Hobby wie Whisky wirklich meinen Berufsalltag zu gestalten, und wenn ich so ein Lager hinter mir stehen habe, wie schaffst du es, dem Drang nicht nachzugeben, da alles dir selber einzuverleiben?
Ich habe auch nur einen Gehaltscheck, der so und so groß ist. Also mein Chef ist sehr offen dafür, dass man alles mal probiert und auch mal auf alles eingeht, weil man muss das Produkt ja auch vertreten können und dafür muss man es auch kennen können.
Ja.
Aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, wenn man jetzt so viel schon probiert hat, irgendwann hat man dann viel probiert und dann sagt man so, okay, lass die Flasche halt mal doch im Regal stehen. Die Leidenschaft geht nicht verloren, nur die Leidenschaft fokussiert sich so ein bisschen. Und dann fokussiert man sich zum Beispiel auf die Richtung, ich gehe mal auf junge Destillerien. Und dann fällt es relativ einfach, dann die 17. Abfüllung Glenmorangie mal stehen zu lassen.
Ja.
Ich sage nicht damit, dass es nicht spannend ist. Ich sage nur damit, dass man halt dann sich wirklich einen Tunnelblick entwickelt und sagt, ich gehe nur auf das da und gucke mir auch nur das da genauer an. Und natürlich, wir müssen es auch kaufen. Und wenn ich jedes Mal eine Flasche da rausnehme, ich glaube, da würde mein Chef mir auch irgendwann mal die Flasche um die Ohren hauen. Und das limitiert dann irgendwann auch. Und dann auch, wie gesagt, man ganz natürlich geht man dann irgendwann in eine bestimmte Richtung und guckt dann auch nur in diese Richtung.
Sehr cool.
Ja. Manchmal ist es schwer, weil dann auch von großen Destillerien oder von namhaften Destillerien, dass du gesagt mal was Cooles rauskommt. Aber da muss man auch sagen, so, ah, du hast noch so viele Stück zu Hause stehen. Vielleicht arbeitest du erstmal ein und durch. Das sind bei Woodford Reserve, muss man ganz, ganz offen sagen, die ganzen Master Distill Edition, das ist mega spannend und da würde ich gerne mal zugreifen, aber es wäre einfach zu schade, um die offen stehen zu haben, nur einmal getrunken zu haben und dann geht die kaputt.
Ja. Ja. Es war sehr, sehr cool, dich hier bei uns zu beherbergen.
Ja.
Es hat uns riesen Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich hoffe dir auch.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Es war wundervoll. Vielen, vielen Dank für all die interessanten Eindrücke, die du uns mitgebracht hast, für all die Informationen, die du uns geteilt hast und deine Meinung, die du uns mitgeteilt hast. Wir sind um viele Eindrücke reicher.
Ja.
Freuen uns auf das nächste Mal, dich wieder zu sehen und wieder zu hören.
Übermorgen.
Und ich denke, ihr werdet Rommerskirchen mit auf der whiskyfass.de-Liste haben.
Das glaube ich auch. Ja. Sowieso sollte Rommerskirchen einen größeren Platz auf der Whiskykarte Deutschland einnehmen.
Die Weltstadt.
Ja. Aber definitiv wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir voneinander hören.
Vielleicht macht ihr das wie mit Euten, dass ihr sagt, wo Rommerskirchen liegt, so bei Köln.
Ja. Ja, wir müssen ja Rommerskirchen ein bisschen promoten.
Ja, eben
zum Nabel der Region machen.
Ich habe mich sehr gefreut, das war wirklich toll. Ich habe ja erwähnt, dass ich immer so ein bisschen Shellshock bin, wenn das Mikrofon angeht oder die Kamera. Aber war wirklich toll. Also, hat mich sehr gefreut.
Sehr schön, das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank, wir haben es sehr genossen und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.